Herzlich willkommen zur 849. Ausgabe des Sneakpods. Heute stürzen wir uns kopfüber in den Spieleabend. Und wie Jan werden wir uns durch ein Minenfeld von Überraschungen und skurrilen Charakteren manövrieren. Nur, dass wir hoffentlich nicht in einem Tigerkäfig landen. Lass die Spiele beginnen. Meine beiden Mitstreiter heute Abend hier haben schon ihr Tischtennis-Outfit bereits an. Robert Krüger?
Ich habe gerade eine Nachricht von Zora bekommen. Ich muss da kurz antworten.
Und Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert muss jetzt gleich erst noch mit dem Tiger kämpfen.
Guten Abend.
Ja, mit dem Ball im Arsch.
Okay, das bist du.
Ja.
Ich war kurz verwirrt, als du eben gesagt hast, irgendwie Jan hat irgendwas zu machen. Ich dachte, hä, wie Jan? Habe ich vergessen, dass wir Jan heute wieder dabei haben? Aber du meintest den Protagonisten.
Den zauber ich jetzt gleich noch aus dem Sack. Nein, leider nicht.
Der Protagonist heißt in diesem Fall auch so, genau.
Ja, ja.
Ich, ja, ich Stefan.
Du nee, hast ich nicht. Ich
du nicht?
Nein. Der Christoph hat uns das vorgeschlagen. Ja, also, Spieleabend. Worum ging es?
In diesem deutschen Kulturwerk, Kunstfilm.
Gefördert.
Natürlich. Geht es um, das ist, ja, erstmal eine Liebesgeschichte zwischen Jan und Pia. Jan kommt so aus so einem etwas sozial schwächeren Berliner Stadtteil. Sagt man, ich glaube, man sagt nicht mehr sozial schwächer. Also wenig betucht. Und Pia, wie sich dann rausstellt, hat wohl Kontakte oder kommt auch her irgendwie aus der so Berliner Schickimicki-Gesellschaft. Und so kommt es dann vor, dass sie im Lauf ihrer noch jungen Beziehung zu einem Spieleabend kommen, der in Pias Freundeskreis Tradition hat. Und findet da halt in Grunewald statt. Ich sag's jedes Mal falsch. ich verwechsel es immer mit diesem Münchner Stadt, ne, Münchner Schickimicki-Ort, Grünwald, verdammt. Nix immer, das gibt's nicht.
Tauscht einfach die E's hier aus.
Es hat mich schon im Film total irre gemacht, weil ich dachte, hä, wie ist das jetzt in München oder in Berlin? Ich versteh's nicht. Naja, ist in Berlin. Und dann muss Jan sich eben in diesem Spieleabend beweisen mit echt unangenehmen Freunden von Pia, die halt so ja reich und abweisend und Arschlöcher sind und uns ihn halt spüren lassen, dass er halt ihrer Meinung nach unter ihrem Niveau ist. Und ja, dann kommt natürlich noch der Ex-Freund von Pia dazu, der sie zurückhaben will und der natürlich nicht nur mal reinguckt, sondern der sich dann auch mit da setzt und mitspielt und dann nimmt halt das Unheil seinen Lauf und dann erleben wir ein bisschen die üblichen deutschen Slapstick Elemente, die nicht mehr ganz neu sind. Ob sie noch lustig sind, ja, müssen wir uns mal überlegen gleich. Ist halt so, Kernthema ist schon so diese Konkurrenz dann zwischen diesen beiden Gockeln, die um Pia konkurrieren und
ja, kaum affig.
Dann weiter eskalieren.
Ja, Bob, wie viel Spaß hat dir das Ding gemacht? Du hast ja gestern Abend in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Warte, ich finde das hier irgendwo noch.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ich
glaub nur irgendwie, dass auf diese Besprechung bin ich gespannt.
Genau. Ja, was denkt ihr denn, wie mir das gefallen haben könnte? Wir hatten ja letzte Woche schon so Theorien.
Na, ich würde sagen, also wenn der Heinz Schenk dabei gewesen wäre, der hätte sie gejohlt. Aber so.
Das wird mir jetzt auf immer nachhängen.
Ja.
Ich fand das vollkommen unerträglich. Also wirklich.
Aber warum?
Also erstmal größtenteils schlecht geschauspielert.
Ja, das stimmt.
Da bin also ich dabei. Komplett so Schultheater Niveau teilweise. Und Lazy Writing habe ich aufgeschrieben. Also es ist alles so, der Film versucht irgendwie, wahrscheinlich war das Konzept, lass den mal da hingehen, dann machen wir so die Reichen gegen den Vorstadt, eigentlich sind die ja Vorstadt, egal, also den aus Marzahn gegen die aus dem Grunewald. Und
ja, auch so unglaubhaft böse, gell?
Warum genau, und die sind komplett unglaubhaft sein? Böse.
Genau, es ist das erste Treffen mit dem neuen Freund von ihrer besten Freundin. Warum böse sein?
Ja.
Und die sind alle ultra unsympathisch gezeichnet. Auch Axel Stein, ich finde, Axel Stein ist
ganz schlimm,
komplett
ja.
auch gegen den Typ besetzt. Das funktioniert überhaupt nicht. Der kriegt das nicht hin, der kriegt das nicht gespielt, diesen.
Also dieses Kostüm hat er hatte, da fand ich ihn sehr gut.
Weil er dann zum ersten Mal zu sich wird irgendwie.
Ja. Ja. Es gab mal so 2-3 Gags. Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, einziger Gag, Helmut Kohl hat Angela Merkel tot gehabt. Da habe ich wirklich gelacht auf dem Sofa. Und es war mir fast unangenehm, weil meine Frau saß komplett mit einer versteinerten Miene neben mir auf dem Sofa und hat in ihrem Handy irgendwelche Rewe-Bestellungen zusammengeklickt. Also,
stell dir immer vor, Heinz Schenk
hätte sehr genervt. Nee, das hätte es nicht gerettet.
Ja, die Witze waren halt so, man konnte sie kommen sehen, gell? Es war auch die Sache mit dem frischen Beton im Garten und mit.
Oh, das hat sich ja, das, also.
Überhaupt mit dem Vogel, das hat sich alles so angekündigt. Also, Überraschung gab es halt gar nicht eigentlich. Ja,
und ich glaube, die Prämisse von dem Film war halt so, okay, wir eskalieren das dann immer weiter, ja, das wird dann immer bekloppter. Und der nimmt sich deshalb aber auch überhaupt keine Zeit, das am Anfang vernünftig hinzustellen, ein vernünftiges Setup zu machen, uns die Figuren vielleicht irgendwie kennenlernen zu lassen oder sonst irgendwas, sondern er versucht halt gleich loszulegen und gleich aufzudrehen und um irgendwie genug Zeit übrig zu haben, um es ins Extreme zu steigern und verliert dabei völlig irgendwie jedes Fingerspitzengefühl und Maß, mit dem man das hätte wahrscheinlich gut hinkriegen können, wenn man gewollt hätte oder wenn man da mehr Zeit irgendwie, mehr Hirnschmalz, was auch immer, mehr kreativen Geist investiert hätte, aber das hat überhaupt nicht funktioniert.
Ja, total. Bei der Begegnung, bei dieser ersten Begegnung von den beiden, wo er da so rumdruckst und eigentlich ihr die ganze Zeit nur sagt, ja, wenn du auch mal gevögelt werden willst, dann sag halt Bescheid, ruf mich an.
Ja.
Da habe ich es erstmal ausgemacht.
Ja, so. Das, genau.
Okay, ich muss das irgendwie anders weiter gucken.
Genau, diese Szene in diesem Park mit
diesem. Ich weiß gar nicht mehr. Ran.
Am Anfang beim Park, er geht mit dem Hund spazieren, der Hund springt auf die andere Hündin rauf ist die Besitzerin von der Hündin. Aber wenn, ja.
Ja, und dann dieser Supercut von dem, wie sie da in dem Fotostudio die Bilder machen und alles wird total romantisch.
Schlimm.
Da hätte ich schon im Strahl brechen wollen auf dem Sofa.
Ja, das stimmt. So. Das war wirklich schlimm.
Ja.
Ja, also ja, ich gebe euch recht, vieles war schwer erträglich, aber unterm Strich, also insgesamt so, wie ich mich gefühlt habe während des Films, war schon so, das hat mir nicht so wehgetan und es war, ich fand es dann schon auch ganz amüsant. Natürlich sind das dann so Witze, wie du sagst, Bob, da lacht man dann drüber und während man lacht, merkt man, ah, der ist eigentlich so alt, eigentlich hätte ich darüber nicht lachen dürfen, aber ich fand es dann doch irgendwie ganz witzig. Ich meine, dieses Tischtennisspiel, da war auch von vorne bis hinten kompletter Käse,
das
aber es ist doch irgendwie witzig.
Da habe ich auch nicht gelacht, das fand ich wirklich erträglich.
Ich fand es ganz lustig, auch mit dem Ball.
Also, ja, aber das war so billig, weißt du, der Ball auf seinen
billig.
Penis und der Ball in den Arsch.
Kackerhumor, der muss so
ja,
sein.
Ja. Nee, ganz, aber vor allen Dingen davor, die Eskalationsstufe davor, ganz kurz bevor das passiert, wo sie dann irgendwie auch sich gegen ihn dreht, gegen ihren Jan, das ist auch so unglaubwürdig, dieser Moment, wie sie dann, da passte nichts, da jegliches Gespür dafür, wie so eine Stimmung kippt, wann sie kippt und wie viel das braucht, um über nichts, ist alles nicht, da ist nichts nachvollziehbar, das hat mich so geärgert. Und danach, direkt während ich mich darüber ärgere, gehen die dann plötzlich nackt Tischtennis spielen. Und so, ja, komm, okay, ja, alles klar. Als nächstes vögelt einer den Hund und der andere muss den Affen oder was weiß ich, was da im Zoo noch passiert. Das war mir dann alles wurscht. Die einzige Figur, die einigermaßen schauspielern konnte, wobei auch nicht immer in allen Szenen, aber so meistens, oder zwei, war einmal der Kumpel, der draußen im Garten die ganze Zeit rumlief und wobei der auch bei seinen Dialogen, wenn er die vorgetragen hat, das war auch immer so Hit and Miss, aber der hatte so so ein paar Momente, wo er wirklich gut rüberkam. Und der Typ, der Kurt oder Kay.
Kay.
Der, okay, der war halt schon sehr drüber. Sollte ja so ein Autisten irgendwie spielen oder ja, Nerd. Aber es war schon nicht mehr Nerd, was der gespielt hat, gell?
Aber das war der Einzige, der seine Lines nicht wie in einem Schultheater von einem Blatt abgelesen hat.
Obwohl der schon auch creepy war, gell?
Also, ja, das sollte er ja sein.
Ja, ja, klar.
Aber das war gut gespielt. Ich meine, der Schauspieler hat diese creepy Figur gut umgesetzt, fand ich. Die meisten anderen haben irgendwie, standen da wie Holzfiguren, die man auf eine Bühne getragen hat.
Ja. Ja, der Kumpel ist übrigens aus eine der zentralen Rollen aus Im Westen nichts Neues. Ah. Wo er auch richtig gut war. Also der ist schon gut. Ich meine, es waren eigentlich auch gute Schauspieler mit drin. Also gut, vielleicht die beiden Protagonisten, das ist jetzt schon eher so GZSZ-Dings. Ist ja, glaube ich, auch, gell?
Ja, ich glaube, die schon. Den hatten wir hier mal irgendwie in der Nebenrolle in Easy und Ozzy, den hast du hier mal irgendwann besprochen.
Stimmt, ja. Ja, und dann halt Mühe. Ist ja eigentlich, gilt ja schon als der heiße Scheiß, aber es war, ja, du hast schon recht, es war schon ziemlich Schultheater.
Unterverwendet, ne? Also.
Ja.
Auch wie, also schon direkt ab der ersten Szene, wo sie zu sehen ist, versucht sie sich ja so, oder soll sie sich quasi bei uns unbeliebt machen. Aber halt komplett unglaubwürdig. Also nee, das ist, ich weiß jetzt nicht, wie ich das, die Sachen, die machen, die Umstände geben das nicht her, dass die sich so verhalten. Und deshalb ist das wirkt alles hingestellt und nicht irgendwie organisch aus dem Leben gegriffen oder so, sondern einfach so behauptet. Und das hat mich die ganze Zeit nur geärgert. Meine Frau hat dann irgendwann wirklich literally angefangen mit Fingernägel lackieren und so. Die hat es zu Ende geguckt, aber ich glaube, als sie dann Richtung Zoo aufgebrochen sind, ist sie dann duschen gegangen. Hat es zu wenig interessiert, wie es dann ausgeht. Hat Theresa mitgeguckt?
Nee, ich habe alleine geschaut.
Ist euch eigentlich auch aufgefallen, dass sie das dauernd unscharf war? Das hat mich ja so geärgert.
Echt? Das ist mir nicht aufgefallen.
So, als hätten sie irgendwie eine Tiltlinse drin gehabt und immer nur ein Teil scharf, aber halt nicht den relevanten oder so. Also, ja, ich sitze im Moment vor einem sehr großen Fernseher sehr nah dran, aber es war wirklich ganz schön scheiße von der Kameraarbeit. Also, immer so knapp daneben, dann denkst du so, nee, das Auge ist nicht scharf. Was ist denn dann scharf? Ach, da hinten das Haar, ja, ist ja schön, aber nee. Wo hast denn du hingedreht? Das war wirklich, also das, ja, ich fand's auch ein bisschen anstrengend.
Wie viel anstrengend?
Soll ich schon Punkte geben?
Nee, ich dachte, du möchtest vielleicht noch anders ausführen.
Nee, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie es für mich wäre oder so, wie ein oder ob ich sowas mal erlebt habe, dass plötzlich jemand auftaucht, der da nicht auftauchen sollte, und wollte euch auch fragen, ob ihr so mal Situationen hattet.
Ja, ich hatte so eine Situation, so ähnlich.
Kannst du die erzählen oder lieber nicht?
Klar.
Klar!
So, jetzt ist die große Frage, wer fliegt heute unter den Bus?
Ich wurde mal zu einer Silvesterparty mitgenommen. Von einer Frau, mit der ich nicht zusammen war, aber das hätte sich so anbahnen können. Das war so, das stand zu diesem Zeitpunkt irgendwie noch in den Sternen, keine Ahnung, irgendwie seltsam, ja. Und diese Silvesterparty war total seltsam, weil ich da irgendwie nicht hingepasst habe, aber ich kann es eben nicht, eben weil das richtige Leben war, da kann man nicht so den Finger drauflegen wie hier, wo es klar war, woran es lag, ja, sondern es war einfach nur so, ich kam da hin und habe gemerkt, ich kann hier mit niemandem irgendwie andocken. Also es war wirklich schlimm. Und ich habe mich den ganzen Abend gelangweilt, und sie hat dann so mit ihren Freunden so ein bisschen Palaver und so, und ich war da so dabei. Also es war wirklich ganz, ganz seltsam. Ich glaube, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Mezcal getrunken, wenn ich mich recht erinnere.
Dann hat es doch wenigstens was für sich gehabt.
Ja, und es war auch echt gut, also richtig rauchiger, und es hat mich sehr geflasht. Also ich habe nicht so viel getrunken, dass ich betrunken gewesen wäre, aber es war ich wusste da einfach nicht, was ich tun soll. Es war so, du bist auf einer Party, Silvesterparty, gell? Also es soll eigentlich ja so eine Art Höhepunkt des Jahres sein. Und du langweilst dich zu Tode, stundenlang. Das war völlig grotesk. Und ich glaube, danach war dann auch nicht mehr viel mit uns. Also es war irgendwie, da war, ich weiß nicht, ob es lag, aber
an niemand hat dich zu einem Penisvergleich herausgefordert.
Nee, überhaupt nicht, genau, überhaupt nicht. So böse waren die nicht. Ich habe mich dann, mit einer Chinesin habe ich mich ganz nett unterhalten. Die hieß, glaube ich, Miau.
Kann man sich gut merken.
Und genau, und wir hatten irgendeinen gemeinsamen Freund, haben wir dann über drei Ecken festgestellt, aber also selbst das, ja, das hat irgendwie, da haben wir dann eben mal 10 Minuten geredet oder so, aber sonst war halt der Abend für mich komplett lost und meine Partnerin oder meine, mit der ich da dort war, hat halt auch nichts getan, um mich zu unterstützen und das erinnert mich so ein bisschen an das, was hier war eben, ne? Weil die ja auch nicht so richtig zu ihm gestanden hat, ne? Das war so sehr halbherzig. Und so war das da halt auch. So, ja, bist jetzt mit dabei und jetzt überleb da mal. Und ja, komisch. Sehr, sehr komisch.
Ja, das ist fies.
Nee, ich wüsste jetzt kein ähnliches Beispiel aus meiner Vergangenheit. Von daher, ich glaube, ich hatte sowas nicht. Stefan?
Ich habe auch, also ich habe das Gefühl, dass ich mal auf so einer Feier war, wo man auch so irgendwie nicht dazugehört und dann mitgenommen wurde, weil irgendwie. Was war, aber es ist dann auch nicht so eskaliert.
Ich war sicherlich, glaube ich, auf Partys, wo, wenn man so zum ersten Mal in einem neuen Freundeskreis so, also sich dann, die Freundin nimmt dich zum ersten Mal mit auf eine Party, wo du noch niemanden kennst. Und, aber das war dann halt so, ja, beim ersten Mal ist es awkward, aber nicht schlimm oder so. Und dann beim zweiten, dritten, vierten, irgendwann kennst du dann die Leute und dann kann man dann auch ordentlich mitfeiern. Also so einfach, dass man sich am Anfang vielleicht so ein bisschen seltsam vorkommt, weil man das Gefühl hat, hier kennen sich alle gegenseitig und ich bin halt der Neue. Das ist natürlich erstmal so nicht angenehm, wenn man vor allen Dingen vielleicht so ein bisschen unsicher irgendwie ist, wie man da reinpasst. Aber in dem Sinne, ja, würde ich sagen, ist das einfach so ein normaler Kennenlernprozess gewesen.
Mhm. Ja, auch dass man irgendwo in einem Freundeskreis von der neuen Freundin oder so mitkommt. Ja, das ist ja irgendwie anfangs immer so ein bisschen schwierig. Wobei bei uns war es halt oft so, oder bei mir, da ich die Ex-Freundin und auch jetzt meine Frau eigentlich immer über Tanzsport irgendwie kennengelernt habe, war man halt schon irgendwie im gemeinsamen Freundeskreis.
Das heißt, ist praktisch.
Da gab es dann nicht irgendwie groß vorstellen, also ja, wenn ich sie dann quasi in Anführungsstrichen mit zu euch gebracht habe, dann war es anders. Aber das war ja auf meiner Seite, da habe ich ja mitgebracht. Da habe ich ja keine Probleme mit.
Dann waren wir so fürchterlich gemein zu ihr.
Ihr seid ja auch
dass
meist,
sie dich dann geheiratet hat.
Ja. Genau. Ihr seid auch nur ätzend zu mir, wenn wir auf Sendung sind, sonst sind ja immer lieb.
Ja, genau. Weil wir auf Sendung ja auch so fürchterlich ätzend zu dir sind.
Immer.
Aber es hängt dann halt wirklich sehr davon ab, wie auch der Partner oder Baldpartner oder Fastpartner oder wie auch immer, der halt dann zu einem steht und wie, ja, ob der ihn dann da irgendwie unterstützt oder sich gegen einen oder halt irgendwie nebenher laufen lässt. Das ist schon, ja.
Ja, genau, einfach nur mitschleppen und vor Ort fallen lassen, ist ja schon ein bisschen gemein.
Ja, absolut.
Ja, ist ein bisschen gemein, aber man kann halt auch, also ich kenne das zum Beispiel aus dem persönlichen Dings, dass halt, wenn du dann mitgehst irgendwo hin, weil halt eh nichts Besseres vorhast, sagen wir mal, und dann bist du aber sozusagen dabei, wenn die Partnerin 10 alte Freunde wieder sieht, die sie seit anderthalb Jahren nicht gesehen hat, dann ist halt auch irgendwie so, ja, auf der einen Seite kommt man sich vielleicht so ein kleines bisschen in die Ecke gestellt und alleingelassen vor. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch total verstehen, dass da jetzt Aufholbedarf ist, wenn es dann nur diesen einen Abend gibt, weil man danach dann irgendwo wieder woanders hinfährt. Und da ist vielleicht auch gar nicht so schlau, dass man mitgegangen ist, weil man ja immer selber tatsächlich dann auch im Weg steht einfach.
Ja, das stimmt.
Und von daher ist es immer so ein zweischneidiges Schwert, da kenne ich mich auch durchaus auch nicht nur jetzt, auch von früheren Beziehungen an Auseinandersetzungen erinnern. Aber gut, das ist dann halt auch immer die Frage, wie man das dann löst oder was man da, ob man da nicht eine einfache Lösung finden kann oder mit ein bisschen Abstand draufschaut, zu sagen, ja, dann hätte ich an dem Abend einfach was anderes gemacht und gut wäre es gewesen.
Ja, oder man hält es halt aus. Also ich
Ja, oder das,
genau. Ist, mein Gott, ja, dann hat halt die Partnerin, der Partner einen guten Abend. Man, die Aufgabe von einem ist,
und am Ende ist es eine Wesen, die heißt Miau, und das kann ja auch ganz interessant werden.
Genau, und man trinkt Mezcal.
Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, Miau hätte auch besser zu mir gepasst, als die, mit der ich da war, aber naja. Ja. Den Fliegenwechsel wollte ich dann auch nicht machen.
Das wär's dann, genau, in der Nacht noch mit Miau nach Hause gehen.
Genau, mit der einen hingehen, mit Miau nach Hause gehen. I don't know.
Tja. Gut,
hätte ich schon ein bisschen, ja,
wenn ich drüber nachdenke,
super Geschichte.
Warum habe ich das nicht gemacht?
Ja, im Film hätte er das wahrscheinlich gemacht, aber hier, ja, ist im echten Leben, ist natürlich wieder, ja, da traut man sich so nicht und so.
Nee.
Ah ja, gut, ja, das wollte ich einfach nur so als Aufschlag nehmen, um Geschichten zu erzählen.
Sehr gut.
Ja.
Spannender als
der Film. Ja, fast. Ja, ich war mal mit einer so on-off zusammen, die aber eigentlich mit jemand anders zusammen war. Und da sind wir mal dem anderen begegnet. Und dann existierte ich plötzlich nicht mehr. Ja, aber dann haben wir den irgendwie eine halbe Stunde gesehen, dann sind wir wieder gegangen und naja, er war abends nicht bei ihr im Bett. Habe ich ganz gut ausgehalten in der Zeit.
Tja. Ja, das ist manchmal, guckt man da so in menschliche Abgründe.
Ja, mein Gott, das ist das normale Leben. Also.
Ja.
Das heißt, hier, mal guck, der Stefan war der Abgrund. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern.
Ich glaube, am Schluss hat sie noch geheiratet. Aber gut, das ist ein anderes Thema für eine andere Sendung vielleicht.
Gut. Dann biegen wir jetzt vorsichtig ab und versuchen, zu unserer Punktevergabe zurückzukehren.
Ja.
Auch wenn jetzt wahrscheinlich Hörer und Hörer votierende Nein mehr.
Jetzt kommen doch die spannenden Geschichten.
Ist ja hier ein Film-Podcast, zumindest im ersten Teil.
Genau, ja.
Also,
da muss man uns halt mal persönlich treffen, da können wir so Geschichten auch viel lockerer erzählen.
Okay.
So über den Tresen rüber, oder?
Ja, da geht es.
Genau. Ich gebe 4 Punkte.
Wow.
Ja. Es hat mir halt nicht schlimm genug wehgetan. Anfangs schon, wie gesagt, da habe ich auch einmal ausgemacht. Und dann habe ich ihn durchgucken können und habe ein, zwei Mal lachen können. Und ja. Also was mich echt am meisten dann im Nachhinein geärgert hat, war diese unsägliche Kameraarbeit. Weil das bringt er dann auch immer so raus. Weil wie er da stand und so scheiße gesungen hat, das war auch schon ein bisschen lustig.
Hä, wo hat denn der gesungen?
Dass ich die Gitarre genommen
habe. Ein Leo Reiser-Lied, das von echt gecovert wurde.
Ach so, der, ja, herrlich.
Da waren schon lustige Sachen. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass wieder so ein Film, wenn wir den zusammen in der Sneak geguckt hätten, also entweder hätten wir...
Ja, der hätten wir sehr gefeiert in der
Sneak. Ja, oder wir hätten den halt aktiv gehasst und nur geschimpft und alles. Das hätte auch sein können. Aber, ja.
Also, Bob, hau raus.
2 Punkte. Ein für Helmut Kohl.
Und für Angela Merkel.
Ja, weiß nicht, einen für Kay und einen für die Idee mit dem Nachbarn. Aber
das sind 3, gell?
Ja, dann muss noch, dann ziehe ich wieder einen ab für das Nackt-Tennis-Match.
Was?
Ja.
Dann gebe ich eine zu.
Nee, also wirklich. Ich
habe jetzt schon Angst, das nächste Mal, wenn wir alle in der Pink Bar sind, wird der Christoph die Tischtennisplatte rausholen. So, ihr wisst, was los ist.
Nein, das werde ich der Christiane nicht antun.
Ach, stimmt.
Ja, also mir geht's da ähnlich wie dir, Stefan. Ich fand den insgesamt eigentlich dann doch so harmlos, dass er mich doch ganz gut unterhalten hat. Obwohl er natürlich schlecht war, keine Frage. Aber also ich tue mir mit 4 ein bisschen schwer. Ich gebe 3,5. Aber das sind ja schon Jan-Punkte. Also das ist, spielt in einer ähnlichen Kategorie. Also schon, das tut eigentlich so richtig weh, tut's nicht. Also, oder hat's mir nicht getan, sondern ich fand's schon irgendwie ganz nett, aber ist halt schon Trash.
Ja.
Aber wir liegen auf jeden Fall alle sehr deutlich unter dem, was wir letzte Woche prognostiziert haben.
Oh, stimmt. Was hattest denn du?
Ich hatte gedacht, ich habe 6,5, da liege ich jetzt 3 Punkte drunter. Und du hattest auch 6,5, liegst jetzt 2,5 drunter. Und der Bob hatte 4,5 und liegt also auch 2,5 drunter. Also wir haben uns mehr erwartet.
Ah ja.
Das kann man so zusammenfassen. Okay. Ja gut, dann lass uns trinken. Was haben die getrunken? Wein.
Die haben ganz viel Wein getrunken, ja. Ich habe jetzt auch eine ganz bucklische Herleitung für euch.
Ja.
Trinkst du eine Flasche Tabasco?
Das mögt ihr, ja. Ich war am Wochenende mit ein paar Freunden unterwegs und eigentlich wollten wir uns abends dann zum Spielen hinsetzen, nachdem die Kinder dann alle im Bett sind. Und da haben wir aber die ganze Zeit Bier getrunken. Also habe ich mir ein Bier mitgebracht, weil ich nämlich noch ganz viele Bierreste jetzt wieder mit nach Hause genommen haben, weil wir weder gespielt haben noch viel Bier getrunken haben. Aber bei dem Spieleabend, den wir am Wochenende gemacht hätten, hätte ich Bier getrunken. Deswegen trinke ich jetzt ein Rothaus Tannenzäpfle-Pilz aus dem Hochschwarzwald, obwohl wir im Saarland waren.
Da war ich schon in der Brauerei.
Ach.
Tannenzäpfle. Habe ich Brauereiführung gemacht. Sehr schön. Ich trinke, weil ich verloren habe, muss ich Schnaps trinken. Und weil ich ein Schickimicki-Fuzzi bin, trinke ich ganz banalen Schnaps.
Courtier oder sowas?
Nee, das war so ein klarer, so ein Obstler oder irgendwie sowas. Oder Kirschwasser. Und den trinke ich natürlich aus einem Krapperglas. Warum auch immer.
Das war auch schon ärgerlich.
Tja. Ich habe mich so über den Film geärgert, dass ich keine Lust habe, eine Verbindung herzustellen. Und trinke daher vor, ich weiß, wie lange ist es her, dass der Jan hier war? 2 Sendungen oder so?
Könnte sein.
Da war doch dann gerade Prime Day Dingsbums und da habe ich doch direkt noch, während wir unsere Aufnahme lief, diese Flasche Hampton Estate, 8 Jahre, Jamaican Single Rum, bestellt und die ist mittlerweile natürlich schon da und hat auch schon ein bisschen gelitten.
Oh.
Und der ist eigentlich ziemlich lecker, muss ich sagen.
Okay.
Ja, und da trinke ich jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter.
Ich trinke übrigens Heuschnaps, falls das jemand interessiert. Allgäuer Bergwiesen-Heuschnaps.
Hast du schon mal getrunken, gell? Das kommt mir bekannt vor.
Echt?
Ich glaube,
also, oder? Wenn ich den schon mal getrunken habe, kann schon sein, dann habe ich seitdem nicht mehr davon getrunken, weil die Flasche ist noch quasi voll.
Okay, oder du hast nur davon erzählt, dass du den bestellst oder so. Irgendwie kommt mir das bekannt vor.
Nee, den habe ich mal in irgendeinem Urlaub. Den habe ich. Ich kann mich erinnern, wo ich den gekauft habe. Da war ich auf einer Baustelle bei Ingolstadt, glaube ich. Ich meine, da habe ich den gekauft. Und zwar für die Firma, bei der ich jetzt auch wieder bin. Und zwischendrin war ich 10 Jahre bei einer anderen. Also, und die Flasche ist quasi voll.
Also da ist ein bisschen Zeug zu sein.
Letzten 12 Jahren nicht viel passiert in diesem Heuschnaps.
Vielleicht hast du irgendwie nur mal irgendwann davon erzählt oder wir haben die Flasche bei dir gesehen. Irgendwie kommt
das kann sein, ja. Vielleicht haben wir die Flasche gesehen und haben uns dann dagegen entschieden, sie zu trinken.
Irgendwie so, ja. Gut. Dann kommen wir zu unserer Rubrik mit dem Herrn Dahl und dem Herrn Anderson. Gift ist der letzte Film in der Reihe aus der Roald Dahl-Verfilmung von Wes Anderson. Möchte das jemand zusammenfassen oder soll ich?
Mach gerne.
Kann man das? Es geht um einen von Benedict Cumberbatch gespielten Menschen, der in seiner Wohnung auf dem Bett liegt und erzählt wird uns die Geschichte von Dev Patel gespielten Figur, die da irgendwie nach Hause oder zurück in dieses Haus kommt. Und den dann trifft und sich wundert, warum der da so liegt und schwitzt und sich nicht bewegt und alle auffordert, leise zu sein, aber gleichzeitig selber nur so flüstert. Und es stellt sich dann raus, dass er eine Schlange ist ihm irgendwie unter die Jacke oder so gekrabbelt und hat sich dann auf seiner Brust zum Schlafen niedergelassen. Eine Giftschlange natürlich. Und dann muss ein Arzt herbeigeholt werden, der von Dr. Ben Kingsley gespielt wird. Und die müssen dann irgendwie rausfinden, wie sie das jetzt machen. Und natürlich darf man währenddessen irgendwie kein lautes Geräusch machen, weil man darf ja die Schlange nicht weg. Und ja, dann ist das natürlich wieder genauso wie die anderen Filme, die wir jetzt in den vergangenen Sendungen schon hatten. Die Dev Patel-Figur spricht die ganze Zeit zur Kamera und ist so der Erzähler, der gleichzeitig aber auch eine Figur in der Geschichte ist. Und Benedict Cumberbatch liegt im Wesentlichen die ganze Folge lang auf dem Rücken und schwitzt.
Aber sehr schön macht er das.
Ja, genau. Und Ben Kingsley läuft halt rum und ja, hat grimmige Gesichter und viele lustige Kameraeinstellungen und alles sehr bühnenhaft wieder, also im Grunde genau wie die anderen auch, aber ja, damit lassen wir es jetzt, glaube ich, mal. Wie fandet ihr das?
Wahnsinnig ermüdend. Ja, ich glaube, wenn ich die jetzt zum ersten, also wenn das die erste gewesen wäre, dann hätte die mir wahrscheinlich am besten gefallen von allen. Aber dadurch, dass ich einfach so dermaßen ermüdet bin von diesem, wie er das darstellt, dieser Inszenierung, ich will das einfach nicht mehr sehen. Es ist wirklich, ich bin dessen so dermaßen überdrüssig. Klar ist das total künstlerisch und ja, bla bla bla, aber es ist einfach so langweilig. Es ist so uninspiriert. Wahnsinn. Und die Story ist ja einfach ein Gag. Also es ist einfach ein Witz halt verfilmt. Ja, so what?
Ja, Black Mirror hätte es in 4 Minuten 20 erzählen können.
Da hättest du dann gemeckert, dass es immer das Gleiche ist.
Ja, nee, es habe ich das letzte Mal schon gemeckert. Diesmal hat er mich irgendwie besser abgeholt, aber natürlich.
Ich glaube, der war nicht so schlecht unter denen.
Also nee, ich fand ihn jetzt diesmal auch irgendwie besser. Ich habe ihn aber auch auf 1,25 oder so gucken müssen, weil ich zu spät vor dieser Sendung gemerkt habe, so, du musst dann noch einen Film gucken. Zum Glück nur 17 Minuten. Ja, es sind noch, weiß ich nicht, 13. Das passt. Musst halt ein bisschen schneller machen und diesen ganzen Anfangsquatsch wegklicken und am Schluss schon wegklicken und ja, dann warst du leider 3 Minuten zu früh on air. Das muss ich dich noch kurz warten lassen, aber
sehr gut.
Nee, war schon irgendwie unterhaltsam und auch dieses Künstlerische, was mich ja die letzten 2 Wochen ein bisschen genervt hat, hat mich diesmal nicht so erwischt. Ja.
Also ich fand die auch irgendwie am unterhaltsamsten, weil es halt auch was so zum Miträtseln gibt, wie sie das jetzt machen würden. Also es erzählt tatsächlich, auch wenn es nur am Ende ein Witz ist, aber
aber es ist eine gewisse Spannung da.
Es ist eine gewisse Spannung da, es erzählt irgendwie eine Geschichte. Und man fragt sich, wie machen sie das jetzt? Wie kriegen sie jetzt diese Schlange da aus dem Unterhemd? Und oder wecken sie sie vielleicht doch versehentlich auf, wenn mal einer doch wieder zu laut spricht oder Krach macht oder so?
Oder wird der Falsche gebissen? Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass der Arzt gebissen wird.
Ja, genau. Also es gab so mehrere Möglichkeiten, wo das hätte hingehen können. Und von da aus fand ich die wirklich besser als die davor. Das mit dem Schwan war halt einfach, da wusste man auch nicht, wie es weitergeht, aber das war irgendwie
traumatisierend,
war thematisch irgendwie furchtbar. Und das mit der Ratte war ja irgendwie ziemlich leer, so möchte ich sagen.
Völlig, ja.
Und von daher hier halt auch 3 tolle Schauspieler laufen da im Kreis. Und das war auch dieses, was so, dass es wie eine Bühne ist. Bei den anderen hatten wir oft so, dann sind da nur Türen im Kornfeld oder so, was es irgendwie so bühnenartig hat aussehen lassen. Bei dem Rattending war eigentlich, okay, dann spielte der eine plötzlich die Ratte und das Licht änderte sich, aber da war so von Bühnenbild war hier nicht viel. Aber hier, das Haus, da das ging einmal
sehr
so,
schön, ja.
Da gingen einmal so die Wände so, wurden so auseinandergezogen und so, wie es wirklich auf so einer Theater- oder Musicalbühne wäre.
Oder dann gucken sie nach oben. So, dann ist die Kamera von oben und sie müssen immer nach oben gucken, wenn sie in die Kamera sprechen wollen.
Ja.
Und gucken halt auch nach oben, was total blödsinnig ist eigentlich, aber ja, cool
gemacht. Ja, aber das war, was dieses Künstliche angeht, war das dann wieder toll gemacht, fand ich.
Ja, ein bisschen wie bei Friends, French Dispatch.
Ja, klar.
Ganz überraschend.
Komisch.
Ja, nee, also von daher, ich mochte den hier eigentlich fast am meisten von dir. Ich habe ja den ersten nicht gesehen, ich habe mich auch noch nicht nachgeholt, bisher mache ich vielleicht noch. Aber von den 3, die ich gesehen habe, fand ich den besten.
Ja. Ich glaube sogar von allen, den ich gesehen habe.
Ja.
Hätten wir den mal als erstes geguckt.
Ja, stimmt. Was ich nicht verstanden habe, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ob das noch irgendeinen Dreh gibt. Ich wusste ja, dass das auf Englisch Poison heißt. Ich glaube, du hast es letzte Woche gesagt, Bob. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wann kommt denn jetzt ein Gift? Weil das Wort Gift ist ja nur im Deutschen Gift. Und hier ging es ja gar nicht um Gift im Sinne von Poison, sondern Gift im Sinne von Venom. Das war ja überhaupt nichts Giftiges, sondern das war eben, da gibt es ja eine Unterscheidung im Englischen, gell? Also entweder giftiges Tier, was eben dich sticht mit seinem Venom, eben nicht mit seinem Poison, oder ein irgendwas, was giftig, ein Giftpilz, der eben poisonous ist.
Also ja, genau, also die Unterscheidung ist, Poison ist, wenn du was zu dir nimmst, wenn du es isst oder trinkst.
Genau.
Und es dich dann killt, dann war es Poison. Und wenn du es, wenn das Tier dir das appliziert gegen deinen Willen,
ja,
und es, du dadurch drauf gehst, dann war es Venom.
Und wenn dir jetzt jemand Poison injiziert, ist es Venom.
Braucht man Sprache.
Ah, Mist.
Aber das war
Freitag,
seltsam.
Christoph.
Genau, das war richtig. Das war seltsam, weil ich dachte, okay, das ist ja von einem Engländer geschrieben, der kennt ja den Unterschied. Wenn der das Ding Poison nennt, kann ja kein Zufall sein. Der kann ja nicht das Venom damit meinen. Das heißt, ging es um das Gegengift oder, aber das würde man auch irgendwie anders nennen. Ich habe das nicht verstanden und ich verstehe es ehrlich gesagt bis heute nicht, warum die Geschichte Poison heißt und nicht Venom. Seltsam. Oder vielleicht ist es auf britischem Englisch, ist das vielleicht, gibt es vielleicht den Unterschied nicht? Ich weiß es nicht. Komisch.
Ich habe jetzt gerade eben mal kurz gegoogelt, ob das wirklich so ist, wie wir uns das vorstellen. Und ja, die grundsätzliche Erklärung, die wir gerade gegeben haben, ist schon die richtige. Aber hier steht zum Beispiel in einem Text auch drin, dass Venom a specialized type of poison ist. Vielleicht
jedes ist Venom ist ein
unschärfer, als wir das denken. Und von daher kann man
Verstehe.
Das vielleicht so machen. Oder dass das erst eine neuere Unterscheidung ist und als der Herr Dahl das geschrieben hat, wurde das vielleicht noch anders verwendet oder so, könnte ich jetzt nur mal rumtheoretisieren.
Könnte auch sein, würde ich aber in dem Fall nicht annehmen. Aber das erste erscheint mir plausibel. Ich habe mir also umsonst Gedanken gemacht.
Tja, aber dann haben wir das mit Venom und Poison und dann könnte man jetzt noch Toxin dazu nehmen und da das noch komplizierter machen.
Ja, Antidote wäre, glaube ich, dieses Gegengift, oder?
Ja.
Na gut, hätten wir das auch geklärt.
Ich habe nur gerade mal die Krates nachgeschlagen, diese Schlangen.
Das sind, glaube ich, die giftigsten, die es gibt, oder?
Ja, es sind Giftnattern und die bringen tatsächlich in Indien relativ viele Leute im Jahr um. Und die Leute, die es überleben, von denen hat die Hälfte einen 12 Stunden bis 8 Tage andauernden Gedächtnisverlust als Ergebnis.
Wow.
Ja, und man stirbt durch Atemstillstand natürlich. Und kann durch künstliche Beatmung, kann man möglicherweise gerettet werden. Von Gegengift steht hier nichts.
Gar nichts mit Gegengift. Gut, dass er ihm das Gegengift vorab schon mal gespritzt hat.
Da habe ich mich auch gedacht, so, das ist bestimmt auch nicht zu empfehlen, oder? So, irgendein Zeug dir zu spritzen, was wahrscheinlich auch aus diesem Gift gewonnen wurde, auf irgendeine Art und Weise. Oder irgendwie, ich weiß ja nicht, wie das so funktioniert, aber sich das reinzuhauen, bevor man eigentlich das Problem hat, macht mit Sicherheit andere Folgeerscheinungen, die du nicht haben willst, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber gut.
Keine Ahnung, bin kein Arzt.
Ja. Ich habe gerade noch mal ein bisschen recherchiert, also es ist wohl auch im historischen Kontext so, dass zur Zeit der Veröffentlichung die strikte Unterscheidung zwischen Poison und Venom im allgemeinen Sprachgebrauch weniger ausgebreitet war als heute.
Meine Theorie ist ganz schlecht gewesen.
Sehr gut. Sehr gut.
Ah, fantastisch.
Okay.
Ja.
Hätte ich nicht erwartet. Das, die Sprache ist da.
Vor allem, der ist ja noch nicht so lange tot, der Herr Dahl, ne? Was ist
gar nicht. Das ist zu unserer Geburtszeit war gestorben,
ja,
oder?
Ja, ja, genau so ungefähr. Ja, gut, das ist auch schon eine Weile her. Wir sind ja nicht die Jüngsten, aber das ist plötzlich hier.
Du meinst, die Sprache hat sich verändert, solange wir
leben? In den letzten 50 Jahren, Gott.
Ja, ich habe erst heute, oder war das gestern, meiner Tochter erklärt, dass ich als Kind immer dazu angehalten wurde, nicht cool oder geil zu sagen.
Du bist froh, wenn sie wenigstens cool und geil sagt.
Ja, und dass mir das bei ihr völlig egal ist, ob sie das macht oder nicht. Weil sich Sprache weiterentwickelt. Also.
Oh ja, das haben wir letzten Freitag sehr intensiv gelernt.
Oh ja.
Mit der kurzen Beschimpfung gegen Bastian Sick. Ja.
Über Bastian Sick muss ich auch nochmal mit dem Jan reden.
Vielleicht nicht on air.
Nee, vielleicht nicht.
Tja.
Genau. So.
Ja, übrigens hier, ja, wegen Freitag. Möglicherweise haben wir nächsten Freitag noch einen weiteren Kommilitonen von Sneakpot-Hörer.
Erzählst du hier euphorisch von unserem. Das macht schon Spaß, das Seminar. Das ist wirklich.
Ja. Nee, mein Schwippschwager ist nämlich überlegt doch, ob er auch dazu zustößt.
Ja, ja. Es lohnt sich.
Es ist einfach so gut, das Söhner. Es ist einfach so gut.
Bob, das solltest du auch, anstatt Podcasts zu hören beim Programmieren, kannst du im Jan auch zuhören.
So.
Das war jetzt eine gemeine Unterstellung, aber.
Ich programmiere doch um die Uhrzeit nicht mehr. Na doch, das kommt schon.
10 Uhr morgens?
Achso, 10 Uhr morgens.
Ja.
Ja, nee, da muss ich meistens irgendwelchen Meetings rumhängen.
Ja.
Du kannst natürlich, wenn du erst gegen 14 Uhr wach wirst, kannst du jetzt auch Montag festlandkältisch machen.
Ich habe schulpflichtige Kinder. Die Zeiten sind vorbei.
Da ist nämlich eine Stelle frei geworden, weil ich habe es nämlich geschmissen die Woche.
Was hast du geschmissen? Festlandkältisch
habe ich geschmissen. Es ist, das hat mich doch etwas überfordert.
Ja, du steigst jetzt auf Inselkältisch, nehme ich an.
Ich glaube, das war eins der Probleme. Ich hatte mehrere Probleme in dem Kurs. Ein Problem war, dass ich halt quasi kein Inselkeltisch vorher gehabt habe.
Zu viel Festland. Ja, doch. Ein Problem mit dieser Sprache, zu viel Festland.
Und er dann häufig Dinge halt herleitet, entweder so ja hier aus dem Irischen oder halt aus dem Griechischen. Und ich habe halt keinerlei Griechisch. Und das Schlimme ist halt, dass wenn ich so das Gefühl habe, dass wenn er irgendwas aus dem Lateinischen herleitet, dass ich mich da dann schon wohlfühle, wo ich in der Schule nie Latein gelernt habe.
Genau, wo du auch schon keine Ahnung hast.
Ja. Also genau. Also, wo ich denke so, okay, ich war halt vollkommen lost. Und dann kam halt noch dazu, dass es auf Englisch war und nicht wahnsinnig gute Tonqualität. Deswegen war ich immer schon so ein bisschen immer in Anstrengung, ihn überhaupt akustisch zu verstehen. Und dann halt dauernd Griechisch, Irisch und so weiter. Und also ich habe die Woche gemerkt so, okay, das hat keinen Sinn. Vielleicht bin ich da noch nicht advanced genug.
Ja, aber dann lieber diese Einführungsvorlesung, weil das ist schon.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Großer Spaß.
Sind ja halt auch, wir sind ja Anfänger, ist ja auch richtig.
Ja, ja. Also, ja.
Aber er war so ein bisschen betroffen, als ich dann gesagt habe, so, er hat mich nämlich irgendwann gefragt, so nach einer guten Stunde oder so, zu irgendwas irgendwie, keine Ahnung, ob ich dazu eine Frage hätte, habe ich dann so gesagt, so, da ist das aus mir rausgebrochen. Ich, so, ich habe so viele Fragen und ich bin hier sehr lost und das hat alles keinen Sinn für mich, es tut mir leid. Und er war dann so ein bisschen bestürzt und Jan hat mir später auch erzählt, dass er danach tatsächlich auch bestürzt war, dass ich den Kurs geschmissen habe, aber
ja, ist ja für dich nur ein Hobby.
Ja, eben, ist für mich ein Hobby und Jan hat auch schon ganz richtig gesagt, dafür sind ja die Anfangsveranstaltungen oder die ersten Sitzungen da, dass wenn man merkt, man gehört da nicht hin, dann kann man es ja auch wieder lassen, ja, also das ist ja.
Ja.
Ja. Aber gut, ich, dadurch ist jetzt der Kurs halt gleich mal um 20% geschrumpft, gell?
Ja gut, das ist natürlich dann schon dramatisch.
Tja.
Ich muss ja, also dieses Phoneme.
Das ist schon lustig.
Ja, wo die Buchstaben gebildet werden im Mund, was wir am Freitag gelernt haben. Ja, ich hab's euch ja geschrieben. Ja. Kommen die Kinder mit neuen Wörtern um die Ecke und du überlegst dir als erstes, wo diese Buchstabenkombination im Mund gebildet wird.
Am Ende fangen wir auch noch an, Linguistik zu studieren.
Ja, naja. Kann man nicht mal so einen Linguistik-Bildungsurlaub machen? Uns steht doch Bildungsurlaub zu, oder? Eine Woche pro Jahr. Habt ihr das schon mal gemacht?
Keine Ahnung. Nee, weiß ich nichts drüber.
Nee, habe ich noch nicht gemacht. Mein Bruder hat das jetzt kürzlich gemacht und eine Arbeitskollegin von mir auch.
Meine Frau hat das auch gemacht. Die hat eine Woche Französisch gelernt.
Ja, das kennt man so Sprachferien dann machen, ja?
Ich habe auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr einen Kurs gefunden, den ich fast belegt hätte, übers Podcasten, wo man so lernt, wie man so gebaute Sendungen macht und richtiger Einsatz von Musik und das, weißt du, von so einem SWR-Radioredakteur, der das so richtig, richtig kann, das einfach mal erklärt zu bekommen und dafür irgendwie 3-4 Tage dahin fahren. Aber genau, in der Zeit hatte leider meine Frau den Kurs, weswegen das für mich nicht stattgefunden hat. Und seitdem habe ich den nicht wiedergefunden.
Wird vielleicht nicht regelmäßig angeboten oder so. Ja, muss mal darauf achten, vielleicht, wenn es nochmal kommt. Ja, mein Bruder hat jetzt auch so einen Sprachkurs gemacht und ist dafür, er wollte sein Englisch aufbessern und ist dann halt gleich konsequenterweise mal nach Kanada dafür und hat das da gemacht.
Alles richtig gemacht. Also, ja, ich habe auch gesehen, man kann in Santiago de Chile Spanisch lernen und surfen. Ich finde auch das ein optimaler Bildungsurlaub.
Absolut. Nicht dabei.
Ja.
Ja. Klingt so, ja.
Gut. Aber wir haben noch ein anderes Thema. Der Christoph hat noch einen Film geschaut. The Greatest Beer Run Ever. Mhm. Ich hatte kurz überlegt, ob ich den auch schaue. Und dann habe ich gesehen, das ist ja irgendwie so ein Vietnam-Kriegsfilm.
Ja.
Und dann habe ich da wieder Abstand genommen. Ich hätte auch keine Zeit gehabt, um ehrlich zu sein.
hättest du schauen können. Also jetzt thematisch meine ich, zeitlich natürlich kann ich nicht beurteilen, aber der war nicht sehr, sehr kriegsverstörend. Und das muss ich sagen, ist eigentlich eine meiner Hauptkritiken an dem Film. Es ist ein Film von 2022 und ist wohl nach einer wahren Begebenheit, also jedenfalls tun sie so. Hauptdarsteller ist Zac Efron und der spielt einen einen jungen, mitteljungen Mann, der in New York lebt und ziemlich viel in der Kneipe rumhängt. Und es ist halt gerade Vietnamkrieg und sie ist so die Diskussion, wie steht man dazu? Und als diejenigen, die zu Hause geblieben sind und die halt nicht sich freiwillig gemeldet haben und seine Schwester
wurden oder so.
Genau, seine Schwester demonstriert halt immer dagegen, woran er sich sehr reibt. Also er ist schon eher für den Einsatz in Vietnam, aber halt nicht selber natürlich. Dann haben sie so eine Schnapsidee, nämlich den Jungs in Vietnam, und zwar den Jungs aus ihrem Viertel eben, die drüben sind, ein Bier zu bringen. Und er lädt dann eine, also er wird da im Endeffekt, er quatscht sich da so selbst so rein und die nehmen ihn dann einfach beim Wort. Und
so wie andere Leute plötzlich nackt Tischtennis spielen.
So in der Art, genau. Und er unterschätzt wohl, wie einfach es ist, da rüberzukommen und es fügt sich dann aber eben sehr, ja, fügt sich zufällig sehr gut, dass da gerade ein Schiff nach Vietnam fährt mit Munition und was ihn mitnehmen kann, weil er hat zufällig den Beruf, irgendwie Euler, der halt an Bord noch gebraucht wird und ja, also es trifft sich halt irgendwie, dass er da mit nach Vietnam fahren kann und er nimmt dann eine große Reisetasche voll mit Bierdosen mit, um die halt seinen Kumpels in Vietnam zu bringen und sucht dann halt dann eine Reihe von jungen Männern in Vietnam auf und
seine Freunde oder was?
Genau, seine Freunde, genau. Hat aber nur ganz wenig Zeit, also ist nur irgendwie 3 Tage dort und muss da aber eben möglichst viele von denen finden, was halt auch überhaupt nicht einfach ist. Ne? Und gerät dann halt da in Kriegswirren und merkt, dass es halt doch irgendwie gar nicht so eine gute Idee war und dass es dass da einiges auch überhaupt nicht so läuft, wie die Presse ihnen das in Amerika erzählt und das halt absolute Scheiße ist. Und das erzählt der Film schon auch irgendwie, zeigt er natürlich auch in gewissem Maße, aber insgesamt fehlt ihm so ein bisschen die echte Bedrohlichkeit. Also ja, er rennt dann mal mit einem seiner Kumpel durch Beschuss. Der Kumpel beschimpft ihn, dass er jetzt nur durch diesen Beschuss rennen muss und da sterben könnte, weil er so dumm war, ihm ein Bier nach Vietnam zu bringen. Ebenso, die ganze ist halt so eine symbolische Sache. Gell? Also klar, man kann in Vietnam da auch Bier trinken, aber es ist halt diese symbolische, wir haben euch nicht vergessen und wir versorgen euch und so. Gell? Darum geht's halt bei der ganzen Sache. Und das kommt in der Regel auch ziemlich gut an, bis auf so manche Ausnahmen. Und es wird ihm auch dann im Fazit des Films irgendwie als, nicht als Heldentat, aber schon so als, ja, das war eine gute Geste und sowas, ausgelegt. Und was aber für mich doch zu kurz kommt, ist halt, dass Menschen wirklich sterben da. Also klar, es werden natürlich Tote gezeigt und sowas, ja, er wird damit schon konfrontiert, aber ich habe eigentlich immer so auf so eine Szene gewartet, wie im Westen nichts Neues eben, ja, wo er eben mit seinem Kumpel im Schützengraben steht und sich unterhält und eben von einem Moment auf den anderen wird halt der Freund erschossen. Ja? So ist es halt bei Im Westen nichts Neues. Und das ist hier halt nicht. Also es ist jetzt, man könnte mir jetzt unterstellen, ja, mir hat jetzt der Gore gefehlt, aber das war es nicht, sondern es war einfach dieses, es war so ein bisschen kraftlos. Es war so, ja, ihr erzählt uns, dass sie jetzt im Krieg sind, dass es alles so schlimm und so gefährlich ist. Und ich sehe auch, dass im Hintergrund Vietnamesen erschossen werden oder auch tote Amerikaner irgendwo durch die Gegend gefahren werden. Aber ich sehe nicht die echte Bedrohung für die Protagonisten und die Freunde der Protagonisten. Obwohl auch das wird gezeigt, wird dann, später wird dann gezeigt, dass einer von denen, die er da kennengelernt hat, ein Vietnamese, dass der dann eben stirbt und so. Aber so die echte, so dieses brutale, rücksichtslose des Krieges, von dem sie da auch reden, von der Anarchie und von dass da nichts geordnet läuft und sowas, das wird zwar erzählt, aber so richtig fühlen tue ich es nicht. Also, ja, war halt wahrscheinlich nicht in Realität so. Das ist halt in Realität, ist halt keine, hat er nicht verursacht, dass einer seiner Freunde da gestorben ist, aber, oder getötet wurde. Es geht ja nicht ums Sterben, es geht ums getötet werden. Aber es ist so, ist wie so ein Beispiel für das Leben erzählt halt nicht die besten Geschichten. Ne?
Bin ich ja trotzdem froh, dass ich nicht geschaut habe.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das was für mich gewesen wäre.
Nee. Cover steht da Rüssel Krö noch drauf, den hast du nicht erwähnt.
Rüssel Krö hat eine gute Rolle, der spielt einen Reporter vor Ort, den er so, also der erst dem Protagonisten gegenüber sehr abweisend und ablehnend ist, weil er es halt auch ja für Schwachsinn hält und das ist halt kein Spiel, es ist halt Krieg und so. Und die bilden dann aber so ein Team irgendwann und als dann, es beginnt dann so eine Offensive der Nordvietnamesen auf die auf Saigon und es wird halt, Saigon wird zum Hexenkessel und da sind die beiden dann, sind zusammen unterwegs und Russell Crowe ist ziemlich gut darin. Also spielt so diesen abgeklärten, desillusionierten und doch sich bewusst zu sein, eine Aufgabe zu haben dort, nämlich eben zu dokumentieren, das Grauen zu dokumentieren und eben nicht so zu tun, als wäre das irgendwie ein gerechter Krieg, sondern es ist halt, ja, das ist halt die ultimative Scheiße da. Und dafür ist er da und das dokumentiert er. Und das macht er sehr gut und spielt da auch so diese Zerrissenheit, spielt er sehr gut. Also das, auch Zac Efron spielt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also den habe ich auch schon schlechter gesehen. Also das ist alles, das ist das Komische an diesem Film. Der ist auf so vielen Ebenen, kann man ihm gar nicht sagen, ja, hier, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Nee, ist es gar nicht, sondern einfach unterm Strich ist es so ein bisschen mit großem Aufwand nichts erreicht. Seltsam. Mhm. Tut nicht weh, aber das ist natürlich scheiße bei einem Kriegsfilm oder bei einem Antikriegsfilm, ne? Er sollte ja wehtun, sonst ist er halt eine Themaverfehlung und das ist es halt leider.
Ja.
Okay. Trotzdem bin ich froh, dass ich nicht geschaut habe.
Ja, ist wahrscheinlich besser. Ist schon nicht dein Film.
So. Was haben wir denn als nächstes? Weiß jemand? Ach ja, ihr habt noch eine Serie, glaube ich, geschaut. Also du vor 40 Jahren und der Bob jetzt gerade eben.
So lange ist die Klappe noch gar nicht raus.
Ich halt, als sie rauskam.
Cleo Staffel 2, 3, 4?
Nee, Snowpiercer.
Was?
Ja, da bin ich noch dran.
Du bist noch dran, ja, sehr dran. Ich habe mittlerweile nicht mehr in Erinnerung, welche Staffel es war. 3 oder 4, glaube ich, gell?
Bei Snowpiercer? Oh ja, weiß ich nicht. 3 oder 4, ja. gut, nee, aber wir sind jetzt bei Cleo. Staffel 2. Kurzer Recap, Staffel 1, Cleo ist eine sozialistische Tschechistin, eine Superagentin, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat.
Eine Stasi-Killerin ist sie, oder?
Ja, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat ein bisschen rumgespöttelt und hat sie ein Postwende-Riot-Girlie mit realsozialistischen Superkräften genannt. Die Tochter von Nina Hagen und Uma Thurman, eine Art Kill Bill Braut aus Pankow. So ungefähr, das trifft es, auch wenn das hier ein bisschen abfällig geschrieben ist. Also sie ist so eine Stasi-Killerin und dann aber von den eigenen Leuten quasi verraten, wird ihr eine wird ihr übel mitgespielt, Zwangsabtreibung, solche übel. Also die erste Staffel hat da sehr viele Unschönheiten und deshalb gerät sie dann nach der Wende auf einen Rachefeldzug gegen, gegen die, die ihr das angetan haben. Das ist im Wesentlichen die erste Staffel. Und am Ende der ersten Staffel fällt ihr irgendwo in Chile bei Margot Honecker ein Dokument in die Hände, ein Geheimpakt zwischen der DDR und den USA.
Ein MacGuffin, sag doch, wie es ist.
Ein MacGuffin, genauso. Und jetzt in der zweiten Staffel sind eben sowohl der KGB als auch die CIA, als auch, weiß nicht, alle alten Agenten, die da noch irgendwo zu reaktivieren sind, kreuz und quer durch Europa und bis nach Moskau unterwegs, dieses Ding ihr abzujagen, oder sie hat das dann irgendwann auch nicht mehr. Also der MacGuffin muss in alle möglichen Richtungen verfolgt werden. Und bei der Gelegenheit erforscht sie auch noch so ein bisschen die ungeklärten dunklen Punkte ihrer Vergangenheit. Also es gibt da so ein paar Fragen mit ihrer Mutter und mit ihrem Vater und wie war das eigentlich alles früher und warum kann sie sich an so wenig davon erinnern? Und da muss ein bisschen was ausgeleuchtet werden. Und die Figur, mit der sie die ganze Zeit rumzieht, der von Dennis Schad gespielte, wer ist das, Sven? Der hat sie in der ersten Staffel auch ein bisschen hintergangen und deshalb ist sie auf den nicht mehr so gut zu sprechen. Der rennt aber auch noch durch die Serie und versucht, dieses Verhältnis zwischen den beiden wieder zu kitten. Und natürlich muss noch die Love Parade erfunden werden. Und das Ganze ist ein bisschen kontrafaktisch.
Oh, der Raver, der geht mir so nicht runter. Also der geht mir so dermaßen nicht runter.
Der ist so die beste Rolle in dieser ganzen Serie.
In wenig Serien und Filmen gibt es solche Figuren, wo ich wirklich jedes Mal, wenn er auftaucht, und er muss noch nicht mal was gesagt haben, aber wenn er was gesagt hat, dann sowieso, ich wirklich laut ausspreche, boah, ich kann den nicht ausstehen, boah, der geht mir nicht runter. Also meine Frau war, glaube ich, am Ende schon ein bisschen nervig, weil wirklich immer, wenn er auftaucht, ich sagen muss, so, boah, ist der scheiße, ich hasse ihn.
Ich habe den geliebt. Ich fand Uwe noch die bessere Rolle, muss ich sagen. Uwe ist ein vollkommen psychopathischer Stasi-Killer. Ja, der ist super.
Uwe ist super.
Uwe ist mega. Super. Ja, der ist mega. Vor allem, wie der gespielt ist.
Der ist klasse.
Ja, also der ist wirklich, aber auch Holger, der Holger heißt er nicht, Holger war der andere. Er ist ein Tilo, heißt er.
Der ist so schlimm. Und diese Frisur schon, sie kotzt sich im Strahl.
Großartig, absolut großartig. Solche Figuren hat Berlin halt in dieser Zeit wirklich massiv hervorgebracht.
Und mit dieser anderen Truffi, wo sie sich dann immer unterhalten über irgendwie, dass sie von einem anderen Stern sind. So, oh, halt deine Scheißfresse.
Soll es jetzt Maruscha sein oder sieht sie nur so aus?
Ja, ich fand auch, sollte Maruscha sein, ja. Dachte ich erst.
Aber Tilo ist so truff auf den ganzen Drogen, die er immer nimmt. Dass er dann am Ende irgendwie durch so ein Dimensionsportal mit ihr läuft, das setzt der Sache eigentlich nur noch den Krönung auf. Wo die Serie dann endgültig sagt, ja, okay, ist jetzt im Drogenwahn untergegangen.
Ja gut, das haben sie aber in der ersten Staffel auch schon mal gemacht und da war es sehr gut, fand ich. Diese Traumfolge in diesem Haus, wo sie sich praktisch dann erinnert an ihren irgendwas Traumatisches mit ihrem Großvater, ich weiß gar nicht mehr genau was.
Ja,
das war das, echt genau. Cool gemacht.
Und bei ihm ist es jetzt halt auch da am Ende, wenn er seine Love Parade endlich erfunden hat, dann geht er ja mit seiner Maruscha Klon Queen. Irgendwie ist er dann plötzlich in Area 51. Das ist ja auch sehr lustig da. Also ich musste viel kichern, wenn er kommt. Wie gesagt, diese Partyszene in Berlin in den 90ern, die hat viele solche Figuren hervorgebracht und vermutlich auch gleich wieder vernichtet. und den
ja,
fand
dass
ich,
das irgendwie wahr war, das ist schon klar, ja.
Den fand ich so angenehm übertrieben und gleichzeitig so, ich benutze dieses Wort nicht oft, aber ich glaube, den fand ich irgendwie wholesome. Der war so lieb und der wollte immer nur.
War mir zu lieb. Wenn der immer so anfängt, so rum zu säuseln.
Und sein Kumpel, sein komischer Raver-Kumpel, dem er immer alles erzählt, er hat da jetzt mal in sich reingehört, wegen dieser Sache mit Sirius B. Und der andere, ja krass, Mann, krass. Hat immer alles nur gut, was er macht. So, ja, Tilo, krass, erzähl mal, was hast du gehört? So, er hat nichts verstanden von dem, was er geredet hat, weil er auch nicht auf denselben Drogen war. Und halt nicht verständlich war, genau. Aber er hat ihn immer supportet. Ich fand diese beiden wirklich so süß. Das habe ich sehr gefeiert. Überhaupt, diese Serie ist toll. Die zweite Staffel meandert am Anfang so ein bisschen hin und her und man weiß nicht so recht, total, wo das hin soll.
Ja, und der MacGuffin ist halt so MacGuffin-mäßig.
Ja,
weil ich habe bis zum Ende nicht verstanden, warum das quasi das große Dimensionsloch ist, wo die ganze Welt hineinstürzen kann, so übertrieben ausgedrückt, was quasi den Kalten Krieg entscheidet. Habe ich bis jetzt nicht verstanden und
ich auch nicht so wirklich. Also
behaupten sie halt einfach, gell? Ist halt so.
Der Plan, also ich will das jetzt, sollten wir nicht spoilern, glaube ich, aber der Plan ist halt irgendwie dazu angelegt, was zu machen, was so in der Realität zum Glück nicht passiert ist. Aber wieso das jetzt irgendwie wichtig wäre, wenn die Amerikaner das in die Hände kriegen, wieso sie dann die Welt so umbauen können, wie sie das wollen, also das habe ich nicht verstanden.
Ja.
Vielleicht ist es auch das, dass die Amerikaner, also wenn die den Plan kriegen, passiert das, was jetzt in der Wirklichkeit passiert ist, dann wird die DDR westlich irgendwie und dann ist das, was sie befürchtet hat oder so, aber das habe ich nicht verstanden, darum geht es ja aber eigentlich auch nicht, es geht ja wirklich im Großen und Ganzen um ihre Vergangenheit und um so ein bisschen diesen MacGuffin hinterher zu jagen und zu gucken, ob man jetzt dem Kreml zuvorkommen kann oder dem KGB oder wem auch immer.
Ob man im KGB einbrechen kann oder das klauen kann.
Ja, und ob die Chinesin vom Dach fällt oder nicht oder wie oder was. Also da gab es ja viele lustige Verrenkungen. So in dem Film versucht er immer so ein bisschen Spionage-Dings dann irgendwelche alten Hotels, wo sich die ganzen Agenten treffen in Jugoslawien und so. Das ist irgendwie sehr
und
viel
Margot Nostalgie. Mit ihren lila Haaren. So gut.
Margot Honigmann, Erich, der immer nur im Sessel sitzt und nichts mitkriegt. Also es passieren ein paar kontrafaktische Dinge, also wie Margot Honecker und Erich Honecker umkommen, ist in der Wirklichkeit vielleicht ein bisschen anders passiert als in dieser Staffel.
Und auch mit deutlichen zeitlichen Versatz eigentlich, aber naja, er wird so kleinlich sein.
Genau.
Ja, und auch die Ausstattung immer wieder, gell? Also diese völlig absurden Tapeten, die halt auch übertrieben sind einfach und die Kleidung und so. Das ist schon alles, das ist cool gemacht, da kann man überhaupt nichts gegen sagen.
Also ich finde die Serie, klar, sie ist jetzt kein, das muss man jetzt nicht mit irgendwelchen Filmpreisen überschütten oder so, nee. Das nicht, aber die hat so einen Charme und so auch so ein Flair strahlt die aus, irgendwie so, es ist 80er, auch die Anzüge, die Sven immer trägt, so, der sieht so 80er aus mit diesem, dieser Frisur
schlimm.
Und diesem Bart und alles, also, wobei, das kommt ja wieder, das ist ja jetzt wieder modern, das strahlt irgendwie sowas aus, diese Serie, und klar, da ist natürlich so ein bisschen eine gewisse Menge Ostalgie-Soße drüber gegossen, aber das hatte was und ich habe sehr viel Freude gehabt, jetzt zu erfahren, dass es eben eine zweite Staffel gibt und dass ich jetzt mit diesen Figuren dann nochmal 6 oder 8 Folgen sechs waren es, glaube ich, nur, gell, oder? Weiß ich jetzt.
Ja, ich glaube, ja.
Verbringen kann, das hat mich sehr gefreut und die Mid-Credit-Scene der letzten Folge deutet ja so, oder auch generell das ganze Ende von der letzten Folge, hintet so ein bisschen auf die Option, dass sie das weiter verlängern können. Ich weiß nicht, ob da schon eine Entscheidung getroffen ist. Aber das Gute ist, dass sie das immer so zu Ende bringen, dass es an sich einen Schlusspunkt hat. Man konnte auch nach der ersten Staffel im Grunde sagen, okay, kann so zu Ende sein. Auch da war so ein Hint schon gegeben, so nach dem Motto, irgendwie eine Figur, die eigentlich tot geglaubt war, steht da wieder auf. Und das ist jetzt hier am Ende dieser Staffel auch wieder so ähnlich. Und so, dass man also ganz klar sieht, okay, die machen denselben Gag, den sie am Ende der ersten Staffel gemacht haben, hier einfach nochmal. Aber das heißt nicht zwingend, dass sie verlängert werden. Ich meine, Netflix guckt ja da wahrscheinlich einfach knüppelhart auf die Zahlen. Aber es funktioniert halt, wenn es jetzt der Schlusspunkt ist, dann ist es halt nur ein Gag. Wenn es nicht der Schlusspunkt ist, ist es ein super Anknüpfpunkt für die zweite Staffel. Das fand ich gut gemacht. Das ist sauber hingebastelt.
Ja.
Von daher, ich würde sagen, gucken. Ich weiß nicht, denkst du, ist das was für einen Stefan?
Ja. Ich mir auch die ganze Zeit schon.
Doch,
Gott, so, Geheimagenten-Thriller, ja.
Geheimagenten. Gerne,
auf jeden Fall. Aber die Sachen, die ihr erzählt habt, die waren eigentlich immer was anderes. Das ist so, nö.
Es hat ja schon auch so eine Leichtigkeit. Es ist halt nicht so Slow Horses-Agenten, sondern es ist halt schon ein bisschen komödiantische. Es ist halt auch Jella Haase, die fantastisch ist darin. Aber das ist halt schon eher eine komödiantische Schauspielerin. Die es aber trotzdem auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit rüberbringt, finde ich. Also ich finde es wirklich gut darin. Aber doch, könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, also ist immer fantastisch.
Ja.
Und nicht nur komödiantisch, gell? Wir haben ja Vier Könige mit ihr gesehen. Das war alles andere als komödiantisch.
Ach, und haben wir nicht hier Berlin Alexanderplatz? War sie da nicht auch drin? Ich glaube, gell?
Das weiß nee, ich ist, nicht aus dem Kopf.
Ist viel breiter aufgestellt, das ist schon klar. Aber hier ist es schon auch wieder so ein, hat sie so sehr, so eine ironische Note. Das ist schon sehr cool.
Ja.
Und schöne, brutalistische sowjetische Gebäude.
Das ist ja was für dich.
So eine schöne KGB-Zentrale und dieser komische Turm da.
Kannte viele davon natürlich schon aus meinen brutalistischen Büchern, die ich habe. Aber weil das halt so klassische halt auch sind. Aber sehr schön, habe ich sehr gefeiert. Nee, Stefan, guck das ruhig. Das ist, also verkehrt macht mir da nix. Also.
Ja, manchmal hat es mich ein bisschen aufgeregt, wie ihre Fähigkeiten so meandern. Also immer, wenn die Story das braucht, dann kann sie plötzlich überhaupt nicht mehr kämpfen oder schießen.
Mhm.
Und wenn die Story sie cool aussehen lassen will, dann ist sie die absolute Oberkillerin, die quasi.
Ja, das stimmt.
Auch das Gleiche so mit, also jetzt gerade in diesem Schlusskampf in der letzten Folge, wo sie da ich will jetzt den Namen nicht sagen, mit einem Gegner kämpft, der dann mit dem Motorrad fahren, die da durch so ein Stahlwerk oder sowas. Mhm. Da hätte sie, glaube ich, mit den Fähigkeiten, die sie in den anderen Staffelteilen gezeigt hat, hätte sie, glaube ich, 7 oder 8 Möglichkeiten gehabt, den einfach zu exekutieren, ohne dass er auch nur irgendwas dagegen hätte tun können. Weil er da einfach mit seinem Motorrad wie blöde rumfährt und sie einfach stehen bleiben und schießen könnte. Aber die Story möchte das dann nicht und dann passiert das halt auch nicht. Und das war so anstrengend, dass ich jetzt so, sie muss jetzt gerade zufällig sich total dumm verhalten, damit es hier weitergehen kann. Aber ja, das kann man der Serie irgendwie trotzdem verzeihen, weil es einfach ja, halt so liebenswert irgendwie auf ganz vielen Ebenen. Man mag die Charaktere einfach so sehr. Also auch die Bösen, das ist ja das Tolle. Auch die,
ja,
die Ramona, nee, wie heißt sie? Diese andere böse Killerin.
Die Schwangere, oder?
Die Schwangere, in der ersten Staffel schwanger war, genau. Die ist ja auch eine absolute Abziehbild-Comic-Figur. Aber und super böse und dann halt auch irgendwie nicht und dann wieder doch und
Es ist halt doch eine Freundin irgendwie.
Genau, und die kann man halt trotzdem gut leiden. Und
das
kriegt die Serie hin, dass man doch die Bösewichte, auch dieser Sachse, der mit Uwe immer rumhängt, der
mit dem Nackt, der
mit dem Aktporträt
posiert, genau. Und so. Fantastisch.
Der immer in seinem tiefsten Sächsisch so ganz naiv dumme Fragen stellt und dann von Uwe immer so abgekanzelt wird. Es ist so lustig einfach an vielen Stellen.
Ja, sehr, sehr gut.
Wer das ultra böse manchmal ist, ist es dann gleichzeitig irgendwie super lustig. Und dann halt so wholesome, wenn Tilo wieder irgendwie auf den Rave geht.
Oh, nee, Tilo ist das Einzige, was gar nicht geht in dieser Serie. Schlimm. Den würde Stefan auch hassen.
Nein. Team Tilo.
Ich sehe schon, ich muss es einfach nur gucken, damit ich das damit reden kann. Ja, du musst
mal gucken. Das ist schon eine gute Serie. Also, und hat mir auch schnell
geguckt. Ja, zweimal 6 Folgen, er guckt sich schnell. Ja. Also.
Macht schon Spaß.
Na gut, ich schreibe es mir auf die unendliche Liste.
Okay, never to be seen again.
Dann hast du es immer noch vor gesehen, bevor der Bob Snowpiercer fertig hat.
Also ich habe ja eigentlich, habe ich ja ziemlich schnell geguckt. Ich habe die erste Folge vor 3 Wochen oder so gesehen. Dann habe ich es irgendwie kurz aus den Augen verloren. Und dann habe ich die Folgen 2 bis 5 gestern Abend geguckt und die 6 eben gerade.
Wow.
Das war dann wow. 2 Abenden. Also das, ja, von daher.
Also ich hatte es, wir haben es, glaube ich, angefangen, als es rauskam an dem Tag und einen Tag später haben wir es fertig geschaut.
Sieh mal einer an, die erste Folge habe ich schon geschaut.
Wow.
Kann ich mich nicht erinnern.
Kein gutes Zeichen.
Nee, kein gutes Zeichen.
Vielleicht hast du nur kurz angefangen und wurdest dann abgelenkt oder so?
Nee,
oder?
Die ist komplett fertig geschaut.
Ach,
ich finde, die sieht ein bisschen aus wie eine junge Angela Merkel.
Ja, stimmt.
Ja, das ist aber auch, glaube ich, von der Frisur her so.
Ja, das war Absicht. Ja. Klar.
Helmut Kohl kommt hier auch wieder vor, auch wenn er nur erwähnt wird.
Ach ja. So, wo sind wir denn? Ah, der Bob. Neues Technik-Gadget, was er hasst, gekauft.
Ja, das verstehe ich. Was mich interessiert, warum?
Ja. Also, wir müssen ein bisschen weiter vorne anfangen. Du hast auf irgendeinem Kanal,
Be Real war das, glaube
ich, Be Real gepostet, dass du einen Airfryer.
Ja, das ist, glaube ich, ein Markenname, also eine Heißluftfritteuse.
Ja.
Ich habe nicht diese Airfryers, glaube ich, Philips, oder?
Keine Ahnung, ist ja auch egal.
Also ich habe keine.
So einen kleinen Backofen gekauft und hast damit Süßkartoffelpommes gemacht mit deinem Sohn.
Ja.
Und hast dann irgendwo in einem Kommentar geschrieben so, ja, aber ich will dieses Gerät gar nicht haben oder ich hasse dieses Gerät oder irgend sowas.
Nein. Ich habe geschrieben, dass das gegen unseren Willen, also damit meinte ich meine Frau und mich, bei uns eingezogen ist.
Ah, ja.
Und, was denn passieren?
Ja, genau, wie kann das denn passieren? Dazu
ein neues Technikgerät. Bob, was stimmt da nicht? Bist du krank? Müssen wir ja, irgendwie Therapie machen?
Ja, Art,
aber müssen sich die Hunde treffen? Nee, wie heißt das?
Hat es denn wenigstens Bluetooth?
Nein, oh, nichts dergleichen.
Oh, das ist schlecht.
Die Ninja Dogs, nee, wie heißen die?
Ja, ja.
Worauf du raus wolltest. Nee, also ich hatte ja schon länger mit so einem Ding mal geliebäugelt, aber wie ihr
Diamond wisst, Dogs.
Diamond Dogs, so hießen sie. Wie ihr wisst, hätte ich dann erstmal eine ausgiebige Marktanalyse gestartet und hätte
rausgeschickt. Dann das richtige Gerät gekauft und vor allen Dingen uns auch Bescheid sagen können, was man kaufen
will. Das einzig wahre und richtige Gerät hätte ich dann besorgt, genau, und dafür wahrscheinlich Größenordnung zu viel Geld ausgegeben, wie immer. Aber dazu kam es nicht, denn meine Frau hat irgendwann schon mal gesagt, eigentlich haben wir keinen Platz für sowas und damit hat sie im Grunde auch recht. In unserer Küche ist es ohnehin ein bisschen voll und das ist moderat untertrieben und wir sind uns eigentlich da einig, dass man jetzt doch irgendwie genauer drüber nachdenken muss, was man als nächstes kauft. Es wird garantiert eine Siebträgermaschine, also zumindest arbeite ich daran, aber das soll jetzt nicht hierher gehören. Eine Heißluftfritteuse stand jedenfalls so auf dem, ja, irgendwie hört man von allen Leuten, die eine haben, das sei schon irgendwie toll und die feiern die Dinger alle und so, aber bisher haben wir das noch nicht aus eigener Erfahrung gemerkt und demzufolge können wir uns diesem Trend ganz gut widersetzen. Fast forward, einige Monate, Jahre, wie auch immer, jedenfalls hatte ich letzte Woche meinen Vater am Telefon. Der meinte, er kommt mal hier vorbei, weil er mal wieder die Kids sehen will. Er muss mal wieder seine Opa-Dienste quasi mal wieder wahrnehmen, seine Opa-Pflichten. Und im Übrigen, er hätte da so eine Heißluftfritteuse und er wird die mal mitbringen, weil die könnten wir haben, weil seine Frau, die findet die irgendwie zu groß oder zu sperrig oder irgendwas und hat jetzt eine kleinere gekauft. Und er sagt, sei die jetzt über und er bringt uns die mit. Und ich so, du, das ist keine gute Idee. Ich glaube, meine Frau wird es nicht. Da will er jetzt nichts hören, er bringt die jetzt da mit. So.
Ich muss die loswerden, Sohn.
Genau. So, und dann hatte ich das auch schon wieder, weil dieser Termin ist dann ausgefallen, weil irgendwer krank war. Und dann wahrscheinlich eins der Kinder irgendwie und dann konnten wir uns nicht treffen und dann sind alle möglichen Sachen dazwischen gekommen, dann waren wir verreist gewesen. Jedenfalls wieder zwei Wochen vorwärts oder so und dann hatte ich das Ding schon wieder völlig verdrängt irgendwie. Und dann hieß es, ja, er kommt jetzt mal irgendwie am Samstag vorbei, ne, damit er die Kids mal wieder sieht. Und dann kam er am Samstag und in dem Augenblick, wo ich die Tür aufmache und er aus dem Fahrstuhl steigt und hat so eine riesige Kiste unterm Arm, dachte ich, oh Gott, das Ding habe ich völlig vergessen. er hat sie dabei. Und dann stellte er mir das hin und meiner Frau hatte ich vorher nicht Bescheid gesagt, dass das auftauchen würde, weil ich es ehrlich gesagt auch wirklich selbst vergessen hatte. Und ich so gemeint habe, so, der hat da was unterm Arm, das wirst du jetzt nicht gut finden. Ja, und dann stand das Ding da auf dem Tisch und er hat sich davon nicht überzeugen lassen, das wieder mitzunehmen, an dem stand es da. Und dadurch haben wir das jetzt. Und was wir jetzt damit machen, ist unser Problem, so wenn es nach ihm geht. Und ja, natürlich, wie mein Vater ist da anders als ich. Der macht nicht die Marktanalyse. Oder vielleicht ist es auch seine Frau, die das anders handhabt, als ich es handhaben würde, sondern die geht einfach los und kauft das Erstbeste, was ihr in die Hände fällt, wo die Werbung schön war oder so, keine Ahnung. Jedenfalls hat sie dann einfach so eine Heißluftfritteuse von Marke, keine Ahnung, noch nie gehört, egal. Da sind irgendwelche Knöpfe drauf, vorne ist so ein Display, da kann man Knöpfe drücken, das wird schon funktionieren. Und ja, in dem Fall tut es das auch. Ich kann das jetzt natürlich überhaupt nicht vergleichen mit dem Hightech-Airfryer von Philips oder ob die vielleicht am Ende ein und derselbe Käse sind. Schlussendlich ist das eigentlich nur so eine...
Ist ja nur ein kleiner Backofen, oder?
Ja, mit einem starken Propeller. Ja, ein kleiner Backofen mit einem starken Propeller. Und der Tatsache, dass das Ding irgendwie dafür sorgt, dass die heiße Luft ja wirklich, wirklich an dem Gargut aktiv mit gar, wahrscheinlich gar nicht so wenig Windgeschwindigkeit vorbeigeblasen wird. Also so ähnlich wahrscheinlich, wie wenn du deinen Backofen auf Umluft stellst, aber ich habe das Gefühl,
da so wie mein Dörrautomat im Endeffekt, nur ein bisschen heißer.
Ja, da ist mehr Sturm als in einem Umluftbackofen. Und ja, dann
und, da, wird, und, die, und das, wird die Luft rausgeführt, also trocknet das Zeug aus oder?
Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Hinten ist eine Abluftöffnung und wenn man da die Hand vorhält, kommt da auch sehr, sehr warme bis schrägstrich heiße Luft raus. Genau. Das ist wahrscheinlich auch ein Unterschied zu einem Backofen, der ja schon, wenn du ihn eine Weile zulässt und dann einmal aufmachst, kommt ja dann meistens, wenn vorher was Feuchtes drin ist, schon so eine ordentliche Dampfwolke raus. Das macht es hier nicht, was wahrscheinlich auch der Energiebilanz nicht unbedingt zugutekommt. Aber es hat natürlich einen Effekt, ja, wenn du die Feuchtigkeit abführst, wie du schon sagst, dann wird es knuspriger, weil es trockener wird. Ja, es hat dann so Tasten, also im Grunde ist es wirklich ein ganz billiges Ding. Das hat vorne genau zwei Anzeigen, so Digitalanzeigen, wie wir sie früher auf so einer Casio-Uhr hatten. Einmal für Uhr, also für einen runterlaufenden Timer und einmal für die Temperatur, die es machen soll. Und was die höchste ist, die man einstellen kann, weiß ich nicht, aber so Größenordnung ist so ähnlich wie so ein Backofen. Also es beginnt so bei, ich glaube, wenn man es einschaltet, fängt es mit 180 an und dann kannst du es irgendwie so ein bisschen was über 200 hochdrehen. Ich habe nicht geguckt, wie weit es geht. Weil die Rezepte, die ich rausgesucht hatte, wir haben dann am Abend beschlossen, meine Frau war dann irgendwie weg und mit den Kids haben wir dann gesagt, ja, dann machen wir jetzt halt Pommes. Und wir hatten noch Süßkartoffeln und wir hatten auch noch normale Kartoffeln, haben halt beides ausprobiert.
Wie viel kann man da machen auf einmal?
Das weiß ich nicht so genau. Ich habe, also die Kiste ist relativ groß, aber die Tipps, die ich gelesen hatte, als ich dann irgendwie so ein, zwei YouTube-Videos geguckt habe, ist, dass man es nicht so krass überfüllen soll, weil die Luft schon noch irgendwie da dazwischen durchkommen muss und du möchtest eigentlich, dass die Sachen vielleicht nicht so massiv in 3, 4, 5, 10 Lagen gestapelt sind, sondern eher so ein bisschen spread out oder nicht so hochschichten, damit...
Da isst man sich doch hungrig, oder?
Ja gut, wir waren jetzt halt ein Erwachsener und zwei Kinder und dafür hat das ganz gut funktioniert. Also ich habe zwei große Süßkartoffeln zu Pommes zerschnitten und es ist halt echt super easy. Also du nimmst dir halt ich habe so ein Wellenschliffmesser genommen, damit es ein bisschen fancy aussieht. Also nicht Wellenschliff, sondern wie heißt es, bei einer Schere würde man Büttenschnitt sagen, also wo das so Wellen halt macht, ja. So.
Was du für Wörter kennst.
Ja, also so ein Wellenschliff ist das, was an einem Brotmesser dran ist. Wie heißt denn das, wenn das so
Zickzackmesser
läuft?
Glaub, ja, wir wissen, was du meinst. Büttenschliff.
Ja, wie auch immer. Wahrscheinlich. Nein. Egal. Also du hackst es so ab und dann hat es halt so Wellen drin. Und das habe ich benutzt, um die Pommes zu schneiden. Und dann machst du da halt irgendwie Salz, Pfeffer und dann wirklich nur einen Esslöffel Sonnenblumenöl habe ich genommen. Also man soll irgendein neutrales, aber erhitzbares Öl nehmen und einen Teelöffel bei den Süßkartoffelpommes einen Teelöffel Speisestärke, weil die dann wohl knuspriger werden würde. Und dann verrührst du das alles in der Schüssel zusammen, schmeißt es da rein, drückst auf den Knopf, 180 Grad, 20 Minuten oder so, dann brüllt das Ding vor sich hin, muss auch nicht vorheizen. Also ich habe mittlerweile gelesen, dass man es irgendwie vorheizen kann und soll, habe ich aber nicht gemacht, weil das YouTube-Video, was ich geguckt habe, hat das auch nicht gemacht.
Ja.
Und dann brüllt das Ding 20 Minuten vor sich hin und ich dachte dann noch so, ja, in der Hälfte soll man mal schütteln. Und wie ich dann so ungefähr dachte, jetzt wäre die Hälfte vielleicht mal ganz gleich rum, bin ich auf das Gerät zugegangen, um das mal aufzumachen und zu schütteln, damit die Pommes sich mal umsortieren da drin. Und in dem Augenblick fängt das Gerät an zu piepsen und blendet in seinem Display ein Shake. Dann dachte ich mir so, oh, okay. Das hatte den gleichen Gedanken. Der Timer war einfach zufällig bei der Hälfte. Weil es so ein Pommes-Programm hatte und da wusste es, okay, das muss man jetzt schütteln. Da habe ich es geschüttelt und wieder reingemacht und die letzten 10 Minuten zu Ende laufen lassen. In der Zwischenzeit habe ich die normale Kartoffel quasi genauso zubereitet, nur dass man da nicht Speisestärke drauf macht, sondern man versucht aus der Kartoffel vorher noch mit heißem Essigwasser Stärke rauszuwaschen. So sagte es das YouTube. Also habe ich auch das gemacht. Heißes Essigwasser über die Kartoffelschnitze drüber gekippt, das da 10 Minuten drin liegen lassen, den Essig wieder abgeschüttet, die Dinger auf einem Handtuch trocken gemacht, Sonnenblumenöl, Salz, Pfeffer, Paprika, Und dann, als die ersten fertig waren, die zweiten da rein, gleich wieder selbe Programm nochmal gestartet und den Kids schon mal die Süßkartoffeln serviert. Und während man die so isst, laufen die anderen 25 Minuten runter. Also bis die dann überhaupt mal am Tisch sitzen, sind die ersten 8 davon rum. Und dann, dann kam die zweite Portion recht flott nach sozusagen. Und dann hatte ich noch ein bisschen Gemüse gemacht und das dann irgendwie dahin. Also das nächste, was ich glaube ich ausprobiere, ist so Brokkoli oder Blumenkohl oder sowas da drin zu machen. Das soll auch ganz geil werden. So bin ich zu meinem Airfryer gekommen oder beziehungsweise zu dem Billigklon.
Also ich sehe schon, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, musst du mir auf jeden Fall da irgendwas drin machen. Das muss ich testen.
Ich würde das auch gerne sehen.
Ja, dann machen wir das. Den einzigen Vorbehalt, den ich da habe, ist, dass ich glaube, dass die Menge einfach zu gering ist. Wenn wir halt Pommes fressen, dann sind das halt knapp, ich weiß nicht wie viel, aber also bestimmt 1,5 Kilo oder so. Das kannst du halt vergessen.
Wenn du die 200 Grammweise alle 20 Minuten rausziehen kannst, bis es halt Mitternacht, bis die fertig sind, ja.
Ja, das mag's. Also klar, man kann das natürlich mal testen und kann da mal so eine ganze Kilopackung McCain irgendwas Tüte reinhauen. Bei frisch gemachten, selbstgemachten Pommes wäre mir ja schon das Schneiden von so viel Pommes zu anstrengend. Ja.
Aber ich meine, gerade für solche so kleine Sachen, die dann eben nochmal so ein i-Tüpfelchen zum Essen hinzufügen, so ein knuspriges Brokkoli oder sowas, wo man ja nicht dann kiloweise von isst, sondern was eben eine kleine Beilage noch nebenbei ist. Da kann ich mir das gut vorstellen.
Ich glaube, wenn man das Gerät hat und gute Rezepte dafür hat, die man schnell so dazuhauen kann, da ist das echt ideal.
Genau, noch so eine kleine Beilage, die...
Also, oh, guck mal, hier ist noch, weiß ich nicht, machen wir noch ein paar Röstzwiebeln, ein bisschen Brokkoli. Bah. Ja, mein Gott. Aber geröstete Zwiebeln müsstest du auch gut finden, oder?
Bah, nee, gar nicht. Zwiebel geht nur... Bist nur geschmort. Aber Röstzwiebel vertrage ich auch einfach überhaupt nicht. Da habe ich stundenlang Sodbrennen, wenn ich das esse.
Diese getrockneten Röstzwiebeln aus der Packung, die kennt ihr auch.
Oh ja.
Oder? Die esse ich manchmal so wie Chips einfach noch nebenher.
Da habe ich sofort Sodbrennen.
Ja, das hat unser Kleiner am Wochenende wieder gemacht. Gab es irgendwie Hotdogs? Ja, genau. Und Papa, das knusprige Braune, das mag ich.
Igitt.
Ja, sie beschreibt jetzt seit neuestem immer. Papa, ich möchte nochmal das runde Braune haben, mit der braunen Schale haben, mit dem Fell.
Was?
Kiwi. Sie möchte eine Kiwi, genau.
Mit dem Fell, fantastisch.
Sehr gut.
Ja.
Ja. Ah ja, okay, also Airfryer.
Klingt spannend, also ja. Ich bin hooked. Da bin ich sehr gespannt, wenn wir das nächste Mal bei dir sind, was ja eventuell bald der Fall sein könnte.
Ja.
Dann möchte ich da gerne was gekocht haben.
Okay.
Ich weiß nicht, ob man es kochen nennt. Gedörrt.
Gefried.
Gefried ist es ja auch nicht.
Oder geehrt?
Geehrt.
Geehrt.
Da wird doch eigentlich alles kalt, haben wir gelernt. Aber das war diese andere Disziplin, wo man das kalt ehren kann.
Ja. Ich glaube, am ehesten ist das schon ein heißer Dörrautomat, oder? Also es ist schon, geht in die Richtung.
Ich glaube, es ist tatsächlich einfach ein kleiner Backofen. Ich glaube, der Stefan hat es schon ganz gut getroffen. Das ist einfach ein
kleiner Umluftbackofen.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, das ist innen drin, hat es so, das sind quasi so zwei Einsätze. Das eine ist einfach eine Schüssel, die ist natürlich irgendwie so antihaft beschichtetes, irgendwas beschichtetes Metall, da ist irgendein Plastik halt draufgeklebt. Und da drin sitzt nochmal ein Korb, wenn du so willst. Und da schmeißt du halt deine Sachen rein. Und dieser Korb, der ist aber nicht einfach so ein Siebkorb oder so, sondern es ist schon irgendwie auch eine Blechschüssel mit so Schlitzen, die irgendwie scheinbar auch so eine Richtung hat, wie rum die Luft quasi durch den Schlitz, also die Schlitze sind alle so, die haben eine Richtung, ja, wie die Luft fließen soll. Und dann ist oben drüber so eine Heizspirale, wie man sie auch in einem Elektrogrill halt unten drin hätte, die sitzt halt oben drüber. Und darüber sitzt dann nochmal ein Propeller. Und der macht halt irgendwie, dass heiße Luft da reingepresst wird. Und da auf irgendeine Art und Weise durchströmt. Von daher, ja, ist ein Backofen mit einem Propeller.
Ja, aber also im Backofen, du hast ja ganz richtig gesagt, im Backofen bleibt die Luft ja drin. Und wenn es hier wirklich so ist, dass die Luft rauskommt, dann ist es ja schon wieder was anderes.
Ja, also wenn du die Schublade vorne rausziehst und dann von unten schräg reinguckst, kannst du hinten aus dem Lüftungsschlitz rausgucken. Also es ist definitiv offen.
Ja, okay, dann ist schon anders.
Ja.
Okay, wir werden das testen.
Machen wir.
Sehr gut.
Dann, nächstes Thema.
Ich habe noch ein Thema und du vielleicht auch. Das Thema KI wollte ich mal wieder auf unser Tablett bringen. Und es geht ausnahmsweise mal nicht um die Butterflies, auch wenn deine Dame heute ohne Beine umhergelaufen ist, Bob. Ebenfalls ab Knie.
Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Sie sitzt irgendwie auf dem Bett und nach dem Knie hört es halt auf einfach. Also das Bild ist auch zu Ende, aber es ist nicht so ganz klar.
Okay.
Ja, jedenfalls bin ich am Wochenende, wo wir mit den Freunden unterwegs waren, was ich ja vorhin schon erzählt hatte, von dem einen bisschen angefixt worden, mich dann nochmal mit dem Thema KI und was da so alles möglich ist zu befassen. Ich habe in letzter Zeit schon ein bisschen Perplexity genutzt. Kennt ihr das?
Nee. Ja.
Das ist sowas wie eine Suchmaschine, die dir aber, also wo du so eine Frage reingibst und dann recherchiert er eine Antwort für dich. Also die Sachen, die ich vorhin, was habe ich denn vorhin, wusste ich doch bei irgendwelchen Sachen, das mit dem
Gift.
Gift, genau. Warum, wieso heißt die Geschichte Gift von Dahl im englischen Poison und nicht Venom?
Venom.
Ich habe einen ziemlichen Schrott da reingeschrieben, lese ich jetzt gerade, aber er hat halt eben mir da eine längere Antwort gemacht und eben die Sachen, die ich vorhin gesagt habe, da alle recherchiert. Mhm. Und davor, ich dachte, ich hätte noch irgendwas gesucht. Der anderes Text für die Sendung heute. Also nicht anderes Text, sondern die Anmoderation. Die habe ich mir auch schreiben lassen. Genau, Perplexity ist dafür gut. Das gibt's oder gab es eine Zeit lang irgendwie von der, wenn du so einen Telekom-Vertrag hast, gab es da die Pro-Version kostenlos für ein Jahr, glaube ich, die sonst 200 Euro kosten würde. Das heißt, die kann ich jetzt im Moment nutzen. Und das ist schon cool, um so Sachen nachzuforschen, rauszukriegen. Also, weiß ich nicht, ich habe jetzt in letzter Zeit mir mal die Ferientage und die Anzahl der Feiertage in den einzelnen Bundesländern anzeigen lassen, wie unterschiedlich das ist, wie das mit den Ferien korreliert, wie viele von diesen Feiertagen in den Ferien, in den Schulferien liegen und so. Das schafft er nicht ganz gut, aber schafft er okay. Oder eben sonst alle möglichen Sachen, was man da machen kann, irgendwie, wie heißt der nächste Stern, gefragt, und dann kommt halt irgendwie Proxima Centauri raus und zählt dann noch ein bisschen mehr darüber. Und das ist, kann man da gut verwenden. Es funktioniert für mein Gefühl auch echt ziemlich gut, gerade wenn man so Sachen, die man sonst so googeln würde und so, wie google ich denn das jetzt am besten? Und hier machst du halt wirklich, du schreibst einfach stumpf deine Frage rein und kriegst halt eine vernünftige Antwort, die in die Richtung ist. Und das Schöne bei Perplexity ist, dass er dir die Seiten, wo er die Informationen her hat, mit verlinkt. Also dann hast du halt irgendwelche verlinkten Seiten und dann kannst du eben da drauf gehen und nochmal nachlesen, aus was er das jetzt wohl geschlossen haben könnte.
Und das ist auch das Problem, finde ich. Alles, was du sagst, genau so. Aber was er da für Quellen sich manchmal gedenkt anzuzapfen, ist manchmal geil und manchmal vollkommen grotesk.
Es kommt also, halt aufs Thema drauf an, oder?
Ja, genau. Es kommt total aufs Thema drauf an. Frag ihn mal was über den Sneakpot. Dann zieht er irgendwelche komischen Podcast-Verzeichnisse heran, wo irgendwelche Uraltinformationen über diese Sendung, die mal irgendwann stimmten, drinstehen. Und fantasiert sich den Rest herbei, wie jede vernünftige AI. Und auf die Idee, sneakpot.de als Referenz heranzuziehen, kommt er nicht, weil es irgendwie nicht geil, nicht wichtig genug, obwohl es das Thema ist, über das du ihn fragst.
Kannst du ihm ja im Zweifelsfall sagen.
Ja, genau, aber dann ist es halt nicht mehr, ich hau stumpf die Frage rein und er recherchiert dann schon und wird es rausfinden, sondern er recherchiert halt irgendwo in irgendwelchen komischen, nicht mal das iTunes Podcast-Verzeichnis, sondern irgendeine dahergelaufene
Buch. Ja, wo 2008 mal jemand meine Lieblingspodcasts aufgeführt hat.
Sowas, ja, genau. Und da findet er dann irgendwas aus irgendeiner Folge und fantasiert sich dann da irgendwelche Informationen zusammen. Und das verlinkt er dir auch unten alles schön, genau so wie du es erklärt hast. und sage, hier sind meine Fakten her. Und ich so, ja, die sind halt scheiße, die Fakten, sagten die, du dir
da. Oh, das habe ich auch mal mit ihm gemacht. Da hat er mir dann alle möglichen Leute als das habe ich euch, glaube ich, sogar geschickt, als Hosts aufgeführt, nur uns drei nicht. Alle, und Daniel und hier, der noch und das, alles Hosts. Ja.
Genau, nee, aber es ist tatsächlich, insofern, das macht Bing, beziehungsweise dieser Google, nee, nicht Microsoft Copilot, der macht das ja so ähnlich, dass du den eben auch dazu bringst, dass er das nicht mit dem Wissen, was das LLM hat, dadurch, dass es irgendwie mit Wissen bis zu diesem Cut-Off-Date bei OpenAI ist ja irgendwie aktuell irgendwas mit 2023 oder so, glaube ich, bei den aktuellen Models. Und sozusagen das Wissen in das LLM eingebacken ist und es daraus beantwortet, sondern dass der wirklich sozusagen erstmal, wenn man so will, stumpf googelt im Hintergrund, ja, oder halt seinen eigenen Index befragt. Und dann das, was er da findet, wird dem LLM dann sozusagen zum Lesen gegeben und dann destilliert es daraus eine Antwort, was natürlich ein ganz anderer Ansatz ist, als das LLM selber so schlau zu machen, dass es alles weiß. Musst du jetzt eigentlich nur noch ein LLM haben, was sehr viel schlanker und kleiner sein kann. Es muss eigentlich nur noch Sprache verstehen und zusammenfassen können und so ein bisschen so Sinn erkennen in Texten, die du ihm dann aber live aus dem jetzt gültigen Internet hinlegst. Und das macht es natürlich, also es ist ein cleverer Ansatz, den sie da einfach verfolgen, den ich auch, glaube ich, für fast tragfähiger halte als das andere. Aber gut, das wird sich zeigen, wie.
Ja, vielleicht muss man es auch kombinieren. Also ich habe auch immer so das Gefühl, mal nimmst du lieber Perplexity, mal nimmst du lieber OpenAI oder sonst irgendwas. Und also gerade wenn du dir so Sachen schreiben lassen willst, da ist der halt nicht so gut. Also auch kreativ und so. Du kannst ihm zwar dann ausschalten, so ja, nee, recherchier bitte einfach nicht, sondern benutze einfach das, was du kannst und denk dir irgendwas aus. Aber gut. Ja, dann.
Ja? Nee, erzähl.
Ich wollte jetzt weitergehen.
Ach so, ich sagte, ich hatte auch irgendwo noch, also ich habe mit Perplexity mal rumgespielt am Anfang, immer so im Kontext mit Coding-Fragen. Und das, wenn es konkret darauf ankommt, jetzt irgendwas zu programmieren, irgendwas wirklich hinzuschreiben, dann ist meistens für mich leichter gewesen, es einfach direkt in GitHub Copilot, weil der ja auch dann in die Entwicklungsumgebung integriert ist. Den das machen zu lassen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Integration dann. Aber wenn es so um Sachen geht, wo man irgendwie, weiß nicht, einen Ansatz finden will, weil man noch nicht weiß, oder wenn es irgendwie so, du willst irgendeinen beschissenen Cloud-Dienst, Azure Cloud zum Beispiel, schlage ich relativ viel mich mit rum, und du musst da irgendein Konfigurationsfile oder so und du weißt nicht so genau, wie muss denn das aussehen, gib mir mal so die äußere Form, damit ich irgendeinen Ansatzpunkt habe, den Rest verstehe ich dann schon, wenn ich das sehe, wie es geht und dann lese ich noch ein bisschen Doku und dann kriege ich das zusammen. Mhm. Da funktioniert Perplexity ziemlich gut, weil der dann halt auch mit diesem Ansatz, dass er das googelt, wenn er ein bisschen Glück hat beim Googlen, dann frisst er halt auch im Zweifel die Originaldokumentation als seine Vorlage sozusagen und dann destilliert er dir da schon sehr gut.
Genau, aber da, das ist halt immer so diese, da musst du die richtige Frage stellen, da musst du auch wissen, dass es, wie die Antwort aussehen könnte, also du musst irgendwie eine Vorstellung davon haben, wie, was für Antwortelemente es geben könnte, aber wenn du eben nicht weißt, dass es das überhaupt gibt oder geben könnte, da ist es dann halt nicht so gut, also wenn es so komplett frei ist, so gibt's irgendwas, was in die Richtung, keine Ahnung, im Code das und das macht, oder noch, ja, noch freier. Stimmt. So ich suche eine Lösung für das Problem. So, und du weißt eben noch nicht mal, dass es eine Sprache gibt, die das vielleicht ganz toll kann oder keine Ahnung. Jetzt im Business-Umfeld vielleicht nicht so praktisch, jetzt mal eine neue Sprache lernen, aber weißt, was ich meine.
Ja, das ich weiß schon, was du meinst. Das ist, je mehr Wissen du in der Zieldomäne quasi hast, umso ein besseres Prompt kannst du schreiben und umso eher hast du am Ende das Gefühl, boah, diese KI ist super hilfreich, wohingegen jemand, der das Wissen nicht hätte und so vollkommen naiv daran geht, dann vielleicht eher auch Antworten produziert, wo er dann ganz viel Nacharbeit leisten muss oder ja, das sich schwerer tut, das Ding dazu zu kriegen, ihm wirklich richtig dahin zu, wobei wenn du gar nichts weißt und erstmal so in die richtige Richtung geschubst wirst, vielleicht ist das ja auch schon der erste Kick, den du brauchst, um irgendwie loszulegen.
Ja.
Aber je mehr du ihm geben kannst mit einer vernünftig formulierten Frage, und die darf auch gerne verbose sein, ich glaube, je mehr Text in so einer Frage drin ist, umso mehr hat das LLM auch was, woran es sich festhalten kann, um eine bessere Antwort zu produzieren. Ist zumindest meine Erfahrung. Ja, dann guckt man da weiter.
Ja, genau, Thema Programmieren. Da sind wir nämlich am Wochenende drauf gekommen. Der hat irgendwie erzählt, ja, ich habe da irgendwie ein Programm, und ich muss jetzt irgendwie ein paar Sachen in eBay einstellen und ich habe da einfach gar keinen Bock zu, mir da die Mühe zu machen, und habe mir dann halt irgendwie was schreiben lassen, dass einfach da werfe ich ein Foto rüber, dann guckt er sich an, was das ist, dann schreibt er mir so einen Werbe-eBay-Text und schlägt mir noch einen Preis vor, und wenn man die API da noch irgendwie dran flanschen würde, dann könnte das auch automatisch hochladen. Und dem musste ich natürlich auch gleich mal nachgehen. Der hat Claude AI benutzt. C-L-A-U-D-E. Claude, genau.
Ist das von Anthropic, oder?
Heißt nicht genau.
Anthropic?
Ja. Oder so ähnlich. Ja, genau.
Und ja,
das ist echt richtig cool. Da habe ich dann angefangen, wir scrapen die Sneakpot-Seite nochmal von vorne aufzuziehen, haben gesagt, hier, es gibt da die Seite, die heißt so und so. Ich möchte die scrapen und ich will wissen, wie die Hosts die Punkte geben und so. Da hat sich am Anfang ein bisschen schwer getan. Dann habe ich ein bisschen geholfen und habe gesagt, nee, geh mal auf die Seite und dann guck mal runter und so. Also er gibt mir dann quasi Python-Code, den ich dann wieder ausführe. Und dann werfe ich ihm entweder die Fehlermeldung zu oder die Ergebnisse, und dann geht das so ein bisschen hin und her. Und dann habe ich auch noch eine alte Liste, wir haben das ja schon mal vor 2 oder 3 Jahren gemacht, und das letzte Mal habe ich vor 4, 6 Monaten mal so eine Liste rausgeholt und habe ihm dann quasi diese Liste zum Fressen gegeben, habe gesagt, so, also in der zweiten Umgebung sozusagen, hier, das ist eine Liste von Punkten von einem Podcast und die besprechen Filme, und mich interessieren nur jetzt die 3 Hosts und ich möchte, dass du mir also erstmal diese Filme irgendwie passt, und dann möchte ich am Schluss, dass du mir anhand, ich gebe dir einen Filmnamen und dann guckst du den IMDb nach, vergleichst die anderen Filme mit der IMDb, rechnest irgendwie die Genres aus und sagst mir dann vorher, wie die Hosts die Punkte geben werden. Quasi cool. Das Spiel, was wir jetzt die letzten 2 Wochen so menschlich gespielt haben und wo wir, glaube ich, auch besser sind, habe ich jetzt die letzten, weiß nicht, 2, 3 Tage mit rumgemacht. Und zum Beispiel jetzt
war man nicht so gut.
Für den Spieleabend hat er vorher gesagt, dass der Christoph 5,1 Punkte, also die IMDb gibt 5,4. Der hat das ursprünglich immer gemacht, dass er deine Durchschnittspunkte genommen hat und von denen hoch und runter gerechnet hat, was aber irgendwie Quatsch ist, meiner Ansicht nach. Sondern ich habe gesagt, so, nee, nimm die IMDb-Punkte und dann geh halt hin und rechne hinzu oder zieh ab für die Verhältnisse von den Punkten, die wir in den einzelnen Genres dann geben.
Ja, also, genau.
Der hat jetzt hier, wenn man das so ein bisschen vorliest, also Christoph 5,1 Punkte, die Basis IMDb sind 5,4 und die Anpassungsfaktoren Genre Comedy minus 0,56, basierend auf 355 Filme.
Okay,
erstaunlich. Thriller, warum auch immer das Genre Thriller da drin steht, minus 0,41 Punkte. Mhm. Und Schauspieler Anna-Maria Mühe plus 0,1 Punkte. Und dann kommt er eben auf die 5,1. Der Bob hat 5,9. Da gab es kräftige Abzüge für den Regisseur. Bei mir gab es noch, also bei mir hat der Regisseur 2,6 Punkte Abzug gekriegt, weil ich den in dem einen Film, den ich gesehen habe, und der dann gleich Gewicht um 30% hat und sowas, das ist nicht so gut. Ja, und ich habe 4,3, was relativ nah dran ist, Bob 4,9 und Christoph 5,1.
Ja. Okay, näher dran als unsere Tipps waren.
Ja, aber...
Aber es ist Zufall.
Ja, genau, es fühlt sich... Ja, ich habe da noch ein bisschen, was habe ich denn noch? Von letzter Woche, was haben wir denn noch geguckt? Killer Heat, Eifersucht. Da hat er die 4,5 von dir richtig vorhergesagt. Okay. Also die hat er nicht eingelesen. Der hat bis, ich glaube, bis da, wo die Becky das letzte Mal da war, hat er die Informationen gehabt und danach nicht, weil ich wollte ja auch noch so ein paar Filme übrig haben, wo ich quasi unsere Punkte kenne, wo ich das dann immer gegentesten kann. Der Bob 5,0 und bei mir 5,2. Aber ich habe, ja, Abzüge für Thriller und Crime, eigentlich hätte ich ja behauptet, dass ich da besser als die IMDb-Werte, aber ist nicht so.
Ja. Interesting. Mhm. Und baust du das jetzt noch weiter aus, irgendwie zu einem vollautomatischen, wo soll das hingehen?
Keine Ahnung, jetzt läuft es ja erstmal lokal bei mir. Das ist ja jetzt auch spannend, ihm zu sagen, so, ja, okay, das haben wir jetzt alles in Python gemacht. Jetzt müssten wir das noch irgendwie, dass es auf einem, weiß ich nicht, auf einem Server, also vielleicht kann man das auf einem Sneakbook-Server auf irgendeiner Seite laufen lassen. Keine Ahnung, wie man das machen kann. Aber sowas kannst du ihm dann halt auch sagen, so, ja, nee, ich hätte es jetzt gerne nochmal anders, fang doch nochmal an und mach das jetzt nochmal ganz neu. Und das ist echt, also das ist so cool, welchen Sachen der da auch immer ankommt.
Ja, cool.
Ich habe jetzt versucht, auch noch hier mein Home Assistant, weil ich da so ein paar Automatisierungen habe, die so ein bisschen krampfig laufen, weil ich einfach an irgendwelchen Stellen nicht aufgepasst habe und so Abfragen gebaut habe, die sich dann widersprechen und so, je nachdem, welches Teil eine tausendste Sekunde früher ausgelöst hat, geht dann das Licht an oder aus oder es wird grün oder nicht oder ach.
Sowas habe ich auch schon mal gebaut, das ist fantastisch.
Ja, genau so.
Dann dachte ich so nichts. Warum ist die Scheiße? Was ist hier los?
Genau, ich komme abends hier rein, der Rollladen geht hoch. So, warum geht der Rollladen hoch? Ja, irgendwie, wenn ich die Idee war halt so, ja, wenn ich morgens reinkomme und der Rollladen nach unten ist, dann möchte ich eigentlich, dass der hochgeht. Okay, also geht der Rollladen immer hoch. Also immer. Außer irgendwie nach Sonnenuntergang oder nach 20 Uhr, also so richtig. Oder 22 Uhr, also spät, dann habe ich es ausgeschaltet, ist so ein paar Sachen. Und da bin ich jetzt gerade dabei, mit ihm zu diskutieren, wie man das alles umbaut. Ja, also das ist schon echt unterhaltsam und den kann man auch ganz gut nutzen, eben für solche Sachen. Ich habe den jetzt noch nicht auf Sprachsynthese und so ein Kram getestet, aber das hat mich so begeistert, habe ich jetzt auch erstmal so einen Monat für bezahlt, irgendwie 20 Euro. Und mal gucken, wann ich das wieder kündige. Dann habe ich letzte Woche mit ChatGPT ein bisschen rumgespielt und habe den Kindern gute Nacht. Habe ich das hier schon erzählt oder habe ich das nur euch erzählt? Oder nur dir, Bob, glaube ich.
Ja,
den Kindern gute Nachtgeschichten schreiben lassen, irgendwie von zwei Mädchen, die zufällig die gleichen Namen haben wie unsere beiden, die dann in den Weltraum reisen auf irgendeiner Rakete mit irgendeiner Weltraumkatze, hat er sich dann ausgedacht und hab dazu dann auch noch, hab gesagt, so, jetzt schreib mir noch mal ein paar Prompts für Dolly oder wie die alle heißen. Und da kamen dann ganz lustige Bilder raus und ja, also die Kinder fanden es ganz gut, dass ich ihnen da so eine Geschichte vorlesen konnte und das ist auch sehr unterhaltsam. Wie gesagt, das hatte ich letzte Woche mit ChatGPT gemacht, da kann ich Claude noch nicht. Das werde ich jetzt aber diese Woche auch noch mal testen, das mit Claude zu machen.
Da würde mich interessieren, inwiefern diese Geschichten eine klassische Geschichtenstruktur, eine Dreiaktstruktur oder sowas in der Art hatten oder ob du das Gefühl hattest, die haben am Ende vielleicht sowas wie eine Moral der Geschichte oder so oder ob das einfach nur so dahin plätschernde Erzählungen ohne, die so vor sich hin meandern, wo man am Ende das Gefühl hat, okay, ja, wir haben jetzt irgendwie 23,5 Stunden im Leben dieser Figuren miterlebt, aber das hatte keinen Anfang, keine Mitte, kein Ende, weil so ging es mir immer, wenn ich Geschichten kreiert habe.
War auch so, aber ich habe halt auch in die Richtung gepromptet. Also es sollte halt eine gute Nachtgeschichte sein, es sollte keine Spannung haben, es sollte keine Aufregung haben und sowas.
Also, aber es hatte auch keine Moral oder sowas. Also nee, von sich aus.
Die fliegen halt in den Weltraum und gucken sich die Planeten an und okay. Aufregend. Fahren an der, fahren der ISS vorbei und winken irgendwie denen und ja. Nee, ich kann euch das PDF mal schicken, ist jetzt 10 Seiten oder so. Ganz lustig. Ja.
Aber was diese Idee, die KI Prompts für die nächste KI schreiben zu lassen, damit habe ich zumindest auch schon ganz okay Sachen errungen. Wenn ich die Bilder manchmal für die Sneakpot Instagram-Posts hier erzeugt habe.
Das müsste mit Perplexity eigentlich ganz gut gehen, wenn er da dann recherchieren kann, um was es in dem Film wirklich ging und so.
Ja, ich habe manchmal habe ich die Bilder ja gemacht, bevor ich den Film selber gesehen habe. Dann bin ich natürlich selber beim Prompten auch so ein bisschen stoffer ich da im Dunkeln und mache dann einfach so, denke ich mir irgendwas aus, wird schon stimmen. Und dann kommen halt lustige Sachen raus und dann lasse ich mich dann, wenn ich den Film dann gucke, auch überraschen, so, oh, ihr hast ja voll daneben gelegen, so, oder halt auch nicht. Was ich jetzt neulich mal probiert habe, ist, das hatte ich allerdings, glaube ich, noch gar nicht veröffentlicht, weil ich irgendwie die Woche keine Zeit hatte.
Wo wird das denn veröffentlicht? Ich sehe das irgendwie nie.
Ich mache das immer nur in Instagram-Stories. Das ist dann immer nur 24 Stunden sichtbar und dann ist es wieder weg. Ein echtes Bild aus der IMDb zu nehmen von dem Film und ihm das sozusagen dann über diese Image-to-Image-Funktion vorzulegen und ihm dann noch so ein bisschen Text darum zu geben, dass er mal auf diesem Bild rumfantasieren soll. Das habe ich mit Drawthings gemacht, also mit einem Stable Diffusion Model, habe ich Flux benutzt und dann aber auch noch so ein paar Cinematic Loras und so ein Kram da drauf geschmissen. Also mit Drawthings kann man ja alleine, was die Einstellungsvielfalt und wie du unterschiedliche Modelle miteinander kombinieren kannst, um sich gegenseitig zu assistieren und um irgendwie Verfeinerungen zu machen und so weiter. Also das ist ein Rabbit Hole, das ist endlos. Ich habe da so ein paar YouTube-Videos geguckt und am Anfang verstehst du nur Bahnhof, wovon diese Leute da reden. Also da sind schon Menschen so tief reingestürzt, die sich dann da gegenseitig erklären, was sie jetzt alles wieder Faszinierendes gemacht haben. Wenn du da von außen kommst und zuhörst, verstehst du am Anfang gar nichts. Das ist wirklich faszinierend. Und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich es dazu bekommen habe, überhaupt mal halbwegs okay Bilder zu produzieren, die irgendwie eine kohärente Szene darstellen und halbwegs scharf sind und so. Manchmal hat es zwischendurch einfach immer nur so Sehen von Unschärfe ausgekotzt oder psychedelische Farbmuster oder sowas, obwohl ich irgendwas über George Clooney vor einem Auto geredet habe und ich bekam das absolute Gegenteil davon. Und so nach und nach tastet man sich dann aber ran und das ist echt auch ein faszinierendes Werkzeug. Und man wünscht sich dann relativ schnell, finde ich, wenn man das so lokale Models ausführt, dass man denkt so, ich brauche irgendwie 60 GB mehr RAM und mindestens 2 Grafikkarten, damit es hier ein bisschen schneller geht, weil diese Iterationskreise, dieses dauert einfach alles zu lange. Irgendwann, klar, dann drehst du die Auflösung runter und dann kannst du schneller hintereinander weggenerieren, um sozusagen schneller zu gucken, ob deine Prompts zum Ziel führen und wenn du dann irgendwo mal bist, wo es funktioniert, kannst du es ja dann auch nochmal entweder durch einen Upscaler jagen oder nochmal generieren lassen mit denselben Prompts in demselben Seed mit größeren Canvas. Aber es macht sehr viel Spaß. Es ist sehr lustig. Da kann man viel Zeit drin versenken.
Ja, total. Also das ist echt sehr lustig. Jetzt hatte ich eins noch zum Abschluss. Ach ja, hier E-Mails. Ich nutze im Moment das E-Mail-Programm Spark. Hast du bestimmt auch schon mal von gehört.
Ja, und weiß gar nicht, ob ich das mal ausprobiert habe.
Das kann man halt dazu nötigen. Da muss man auch ein bisschen Geld einwerfen. Dass es einem E-Mails zum Beispiel zusammenfasst oder Antworten vorschreibt und so Sachen. Mhm. Das ist auch richtig cool.
Ah, das kommt ursprünglich aus dieser Richtung, so deine Inbox so zu kategorisieren und zu fokussieren und sowas, ne?
So.
Das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen.
Inbox und so. Zero Gedöns und sowas.
Ich glaube, das hatte ich, als es rauskam, mal für so eine Testversion, ja.
Genau, und das hat jetzt halt eben diese KI-Antworten. Ja, und keine Ahnung, ich habe jetzt von irgendwelchen Firmen mal seltsame Nachrichten erhalten, irgendwie eine Paketankündigung von einem so einem Paketdienstleister, wo halt ein Paket für meine Frau an mich angekündigt wurde. Und ich habe die Mail erhalten und da stand aber drin, dass meine Frau sie hat an dem gleichen Tag vom gleichen Dienstleister auch einen Brief gekriegt, ein Paket. Trotzdem finde ich, darf dann in der Mail an mich nicht ihr Name erscheinen. Also sie hat mich nirgendwo angegeben und ich habe sie nirgendwo angegeben und ja. Da habe ich mich halt bei denen beschwert und habe gesagt, so hier, das ist das passiert, schreib mal mir bitte eine Mail. Und dann kriegst du halt so eine Antwort, so ja, es tut mir leid, bitte stellen Sie über den Versender sicher, dass eine Nachforschung angestellt wird. Und dann, ja, bitte antworte nicht so freundlich, lest diese Scheiß-Mails. Und genau. Und das habe ich jetzt schon so ein paar Mal für Behörden- und Firmen-Mails genutzt, um einfach da schnell, ja, schreib mir das und das in die Richtung und tschick. da kommt da schon was Vernünftiges raus und dann kannst du sagen, ja, noch ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, ein bisschen formaler und dann.
Weniger unterwürfig, habe ich immer bei ChatGPT gesagt, weil der kriecht den Leuten immer in seinem ersten Entwurf immer in den Arsch.
Ja.
Und dann denkst du, nein, das machen wir nicht so. Und dann musst du ihm doch zweimal irgendwie sagen, er möge ein bisschen direkter werden. Und
sei mal ernst. Ja, nee, das ist auch echt cool. Also gerade wenn man so Sachen dann öfter nutzt, um so Mails schreiben zu müssen, weil irgendwie jemand zum Ablesen nicht kommt oder jemand auf Anfragen nicht reagiert und so weiter. Und es ist halt praktisch so, ja, schreib einfach bitte eine Erinnerung. Und dann kriegst du halt irgendwie 8 Zeilen, vernünftig, freundlich, aber bestimmt. Das ist ganz cool.
Ja, das ist
mein aktueller Ausflug in die KI. Leider darf ich es in der Firma nicht benutzen. Also vielleicht auch zum Glück.
Ja. Ja, das ist bei uns auch so ähnlich geregelt. Ich meine, GitHub Copilot haben wir jetzt mittlerweile offiziell in der Firma. Das darf ich jetzt benutzen. Und das ist schon mal sehr schön. Aber ansonsten, klar, ChatGPT oder so jetzt irgendwo da rein, irgendwelche internen Dokumente da reinkübeln, das.
Genau, das geht halt nicht. Ja. Nee, wenn du so ganz allgemeine Themen hast, so, keine Ahnung, ich möchte eine Präsentation machen, die in irgendeine Richtung geht oder so, wo halt keine Firmeninterner sind, sondern, keine Ahnung, ich möchte KI vorstellen, dann kannst du sowas natürlich gut machen und dich da auch unterstützen lassen oder ich möchte irgendwie eine Zusammenfassung schreiben und so. Das funktioniert, glaube ich, sehr gut, aber ja, dann.
Genau, nee, oder ich habe auch so bei einem Dokument, wo ich irgendwie erstmal nur so eine Idee brauchte, da habe ich dann quasi ein fiktives Ding beschrieben, wo ich halt keine Firmeninterner erwähnt habe, fiktives Produkt, das einen anderen Namen hatte und auch eine andere Genese sozusagen, aber es war irgendwie klar, mir war klar, was ich dann am Ende in dem Text ersetzen muss und ich wollte von dem Ding eigentlich nur so eine Outline von dem Dokument haben, so also mal so die Kapitel, die wichtigen, was man so ansprechen muss und dann ballert dir so eine Outline hin und dann sagst du so jetzt zu jedem der Einzelpunkte irgendwie 3 Sätze und dann macht er das und dann nimmst du den ganzen Käse, kopierst du den in ein Word-Dokument und darauf fängst du dann an zu arbeiten und das funktioniert dann ganz gut.
Genau, und das ist ja oft der schwere Teil, dieses da mal losschreiben, da mal so die ersten Schritte machen und
in
dann
in Gang kommen, genau.
Genau, ja.
Ja, das funktioniert ganz toll. Wo du gerade von diesem E-Mail-Programm sprachst, müssen wir jetzt den Elefanten im Raum nämlich auch noch ansprechen, das gerade veröffentlichte iOS 18.1 und die dazugehörige macOS Version 15.1, so Sequoia und eben das neue iOS, wo natürlich jetzt Apple Intelligence drin ist. Die man ja.
Wenn man in Amerika lebt und
wenn man in Amerika
auf Englisch hat. Genau. Und, weiß ich nicht, noch durch 17 genau. Reifen gesprungen ist.
30 brennende Reifen, die dir den Arsch verbrennen wollen, aber das, wo man es ganz gut ausprobieren kann, ist tatsächlich auf dem Mac. Denn der Mac fällt nicht unter dieses Streitding-Thema, was die EU da mit Apple angefangen hat, weshalb Apple jetzt irgendwie bockig ist und in der EU diese AI-Funktionen erstmal zurückhält. Der Mac fällt nicht unter diese Regularien, über die sie sich da streiten, weshalb auf Mac ist das Thema noch nicht oder greift es nicht. Das Einzige, was du also auf Mac tun musst, ist, du musst dein System auf Englisch stellen, weil diese ganzen AI-Funktionen von Apple im Moment nur für Englisch einfach als erste Sprache, in der das funktionieren wird, aktiviert sind. Deutsch soll irgendwann nächstes Jahr folgen. Mein System steht ohnehin auf Englisch, aber deshalb ist nach dem Update ließ sich das relativ einfach aktivieren und richtig viel Umfang hat es noch nicht, aber eben genau solche Sachen, wie du gerade gesagt hast. Also wenn du Notifications im System bekommst, dann kann er dir die zusammenfassen. Also wenn du irgendwie, jemand schreibt dir 5 Nachrichten oder so und du hast eigentlich 5 einzelne Notifications aus Messages, dann kann er daraus quasi eine machen und so ungefähr halbwegs zusammengefasst wiedergeben, was der dich da gerade zuspammt. Was er von dir will. Aber natürlich nur, wenn derjenige dir auf Englisch schreibt, weil sonst sagt er wieder, verstehe ich nicht, dann bringt er dir die normalen hoch. Also das ist im Moment, sagen wir mal, von begrenzter Nützlichkeit, aber man sieht, wo das hingehen wird. Das gleiche in einem E-Mail-Eingang, wenn du deine E-Mails in dieser Liste zu stehen hast und normalerweise wäre ja da so ein 3-zeiliger Anrisstext drunter, der ja üblicherweise so der Anfang der Mail ist. Ne?
Hallo, ich hoffe, es geht dir gut und
genau. Genau, können wir ... so und dann, ja, okay, toll, danke. Das. Oder wenn es ein Newsletter ist, dann ist irgendwie so die Kopfzeile und dann irgendwie abmelden sowieso, bla, Impressum oder so. Die oberen Links, die da so drei Stück irgendwie ganz oben in dem Ding stehen, die schaffen es dann in den Anriss-Text und natürlich nichts daraus, um was es in diesem scheiß Newsletter überhaupt geht. Und ich konnte da jetzt in der Kürze der Zeit auch noch nicht so richtig viel testen, vor allen Dingen, weil mir dann auch in meinem mehrheitlich deutschen Postfach irgendwie so ein bisschen die Testmomente fehlten.
Ach so, der nimmt auch deutsche Texte da nicht an.
Nee, der sagt dann immer, auf dieser Sprache funktioniert es nicht und dann macht er das
doch, vorher. Also ganz ehrlich, das ist doch Quatsch, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, die sind da einfach übervorsichtig. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du jetzt da falsche Zusammenfassungen liefern würdest und Leute dann Mails aufgrund der falsch gemachten Zusammenfassung für unwichtig betrachten und die gar nicht anklicken. Ich glaube, Apple möchte solche Schlagzeilen einfach nicht haben. Und deshalb, weiß nicht, werden sie da wahrscheinlich hypervorsichtig sein. Ich habe es ein bisschen mit der Notes-App ausprobiert. Was ich da ganz faszinierend fand, ist, eine der Funktionen ist, dass du in Notizen, konntest du ja schon immer, auch quasi Audioaufnahmen mit einblenden kannst, Sprachnotizen, und dass er dir die auch schon immer transkribieren konnte, dass er also dann deiner Notiz quasi hinschreibt, was du da gesagt hast. Und dazu habe ich dann vorhin mal einfach eine Audio-Notiz gestartet, also ein Audio-Snippet in so eine Notiz reingehauen und habe dann einfach ein bisschen Englisch vor mich hin palavert. Und ich war noch nicht mal richtig fertig, habe auf den Stopp-Knopf gedrückt. Dieses kleine Aufnahmekästchen an der Seite verwandelte sich dann so in so einem grafischen Swoop da irgendwie in diesen Kasten, in dem es hinterher in der Notiz lebt. Und diese Animation war gerade fertig. Da stand schon eine Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe, darunter.
Und krass.
Das ging halt einfach so, dass ich dachte so, okay, der hat es jetzt nicht nur transkribiert, was ich gesagt habe, was ich gesprochen habe. Das kannst du dir auch dann abrufen, wenn du es anklickst. Das Transkript steht dann daneben, klar, aber das ist ja, Siri konnte schon immer Texte mitschreiben. Sondern er hat es dann auch noch zusammengefasst und so als so in so anderthalb Zeilen oder so, zwei Zeilen stand dann drunter irgendwie, dass ich darüber geredet habe, Transkripte und Zusammenfassungsfunktionen von Apple Intelligence ausprobieren zu wollen oder so. Und es war halt aber wirklich so runterkondensiert. In der Audionotiz habe ich irgendwie 5, 6 Sätze oder so gesagt und dann stand da so ein Zweizeiler, so warum, wieso ich das, was ich da genau gemacht habe. Und es in dem Fall, in diesem ersten Test, hat es super gut gepasst. Und da kann man so ein bisschen das Dings sehen. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel eine in meine E-Mail-Inbox von dieser Klavier-Tutorial-Abo-Seite, von der ich habe, so ein Newsletter, wo angekündigt wird, dass es irgendein Live-Tutorial-Dingsbums geben wird. Und die Mail beginnt eigentlich mit Special Feeling, Beautiful Song on the Piano, bla bla bla. Und in der Zusammenfassung steht aber drin, Lisa will teach you in a live tutorial playing Elton John's Your Song on the piano tomorrow 2 p.m. Pacific Time. Das ist die Zusammenfassung. Also es ist so der Kern von dem Ding. Es ist wirklich, es gibt dieses Live-Tutorial, es ist um die Uhrzeit, tragst dir in deinen Kalender ein, es geht um Elton John's Your Song.
Cool.
Und das ist wirklich jetzt drei Zeilen, die exakt zusammenfassen, was in dieser Ankündigung in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Absätzen in Form eines Briefs, den diese Trainerin hier quasi an die Schüler schreibt, drinsteht und zusammengefasst auf drei Zeilen. Und in dem Fall stimmt's, ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe es heute erst installiert, ich kann jetzt noch nicht da zurückblicken über 20 Zusammenfassungen mit drei Fehlern oder so, sondern das ist ganz frisch, aber da sieht man, wo das hingehen kann, wenn es so integriert wird in E-Mail, in Notes, in
ja. Und das ist ja das, ja. Was Spark so charmant macht. Da ja, ist es halt quasi schon dabei. Du machst es auf deinem Handy auf und sagst so, ja, fass mir das mal zusammen. Ich habe es jetzt halt getestet, weil, keine Ahnung, kam irgendeine Mail aus der Kita, ja, das und das steht an und ihr müsst das machen und dann kommt halt so, ja, die Kinder machen das und ihr müsst noch den Zettel beibringen oder weiß ich nicht sowas. Und ja.
Ja. Diese Writing-Tools haben es auch quasi jetzt nativ ins Betriebssystem geschafft. Also sowas, genau wie du sagst, so schreib mir mal
was. Du hast mir vorhin eine seltsame Nachricht geschickt, genau.
Ja, da habe ich irgendwie geschrieben, ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Ich wollte dich fragen wegen Rhein-Gourmet-Festival und dann habe ich das auf Englisch hingeschrieben und dann habe ich nicht ChatGPT, sondern dieser Apple Intelligence-Funktion gesagt, rephrase das mal professionally. Und dann.
So war es auch irgendwie so.
Hat es
der irgendwie Bob redet so nicht, das ist Käse.
Ja, genau. Aber er hat den Text, er hat den Inhalt verstanden, er hat es rephrased. Und ja. If so, which event did you select? So, diese Frage, die hätte ich so niemals formuliert. Die habe ich so in meiner Vorlage auch nicht geschrieben. Aber da war halt wieder, ich musste dir dann auf Englisch schreiben, weil auf Deutsch funktioniert es nicht. Da gibt es natürlich Dutzende Tools. Also ich habe zum Beispiel so eine alternative Tastatur auf dem Handy installiert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die heißt, aber ich bin doch vorbereitet. Also irgendwie so ein Tastaturprogramm, wo halt dann, da klebst du deinen OpenAI API-Key rein und dann kannst du beliebige Texte, die du quasi geschrieben hast in irgendeinem Textfeld auf dem Handy, die einfach auf diese AI-Tastatur umschalten, irgendwas markieren in dem Text, den du geschrieben hast und dann sagen, das hier kürzen oder umformulieren oder freundlicher machen oder aggressiver machen oder professioneller machen oder flapsiger machen oder whatever. Und dann nimmt er den Text, jagt ihn einmal durch und fügt ihn an dieselbe Stelle wieder ein und dann hast du das im Grunde heute schon. Nur, dass du es halt zu OpenAI jagen musst und nicht mit dem Privacy-Mantel von Apple dazu bekommst, der natürlich da vielleicht ganz attraktiv ist, je nachdem, worum es da in den Texten geht.
Ja. Genau. Spannende KI-Spiele, möchte ich sagen.
Total. Ja. Und das, was du da machst, finde ich auch sehr attraktiv. Das
ist echt lustig.
Ja. Wobei bei dieser eBay-Sache, wenn du dann am Ende, also meine Frau hat jetzt gerade ein paar Schuhe von unseren Kindern irgendwie, die nur kurzzeitig gepasst haben und dann eigentlich noch viel zu gut zum Wegschmeißen waren, hat sie verkauft. Und dann standen die Ewigkeiten in diesen Verkaufsportalen und keiner wollte sie haben. Und dann war schon Monate ins Land gegangen. Dann hat sie jemand jetzt gekauft und jetzt findet sie nicht mehr. Jetzt musste sie, vielleicht hat sie sie zwischendurch irgendwo doch verkauft und hat vergessen, die Anzeige rauszuholen. Sie weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls sind die weg. Und jetzt musste sie das canceln. Dann kriegst du natürlich eine schlechte Bewertung und so weiter. Und jetzt denke ich mir gerade, wenn die AI die Beschreibungen von den Produkten schreibt und du das dann irgendwann, weil so Kinderklamotten verkaufen, da hast du ja auch Durchsatz, ne? Da haut man ja so, das ist ja nicht ein Artikel, das sind ja immer gleich 20.
Ja.
Irgendwann hörst du dann auf, das zu lesen. Irgendwann nimmst du einfach 1:1, was die scheiß KI da schreibt, ballerst es da rein und dann stehen da halt irgendwelche Beschreibungen, für die du im Zweifel dann gerade stehen musst, wenn derjenige das kauft, dann musst du auch liefern,
was Gold mit dem Zettel stand. Irgendwas,
ja. Und du so, was habe ich da verkauft? Oh nein. Also ich glaube, damit kannst du auch in Teufelsküche kommen, auch bei so vergleichsweise in Anführungszeichen harmlosen Aufgaben kannst du dich damit wahrscheinlich auch irgendwie,
ja.
Man muss das Ding halt kontrollieren, ne?
Genau. Was ich dann zusätzlich noch spannend fand, gerade bei dem Thema, was der Freund auch erzählt hat, so, ja, also ich habe da jetzt noch einen Server im Keller stehen, erklär mir mal, was ich da machen muss. Und dann fängt er halt an, ja, hast du das installiert? Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Nee, okay, wie geht das? Und dann erklärt er dir halt 1:1, der gibt dir, keine Ahnung, die Linux-Befehle oder sonst irgendwas, wie du so Sachen machst. Und das finde ich halt echt schon geil. Also gerade für so, wenn du dich so ein bisschen auskennst oder einfach so Sachen ausprobieren willst, wo du eigentlich keine Ahnung hast, wenn du da jemanden hast, der dich da unterstützt oder mit dem du einfach so Themen diskutieren kannst, das ist echt cool.
Mm,
ja. Okay, aber wir müssen noch weitermachen, sonst werden wir irgendwann hier von der KI abgelöst und die macht dann keine schönen untergegangenen Wörter der Woche. Christoph, hast du diese Woche eigentlich ein Untergangswort angebracht?
Ja, habe ich.
Ja? Und du es uns, glaube ich, nicht vorher gesagt hast, oder ich war kurz
abwesend. Nee, ich habe es euch nicht gesagt, weil ich auch gar nicht so sicher war, ob ich es unterbringen kann, weil es ja schwierig war, aber ich habe es dann doch sehr schnell untergebracht. Ich glaube, noch in der Zusammenfassung des Films.
Ah, Hauptfilms. Okay.
Ja.
Okay.
Ich habe es nicht gemerkt.
Ich auch nicht. Hm. Überhaupt nicht.
Ja, ist auch schwierig heute.
Aber wir haben eine Auflösung für das untergegangene Wort letzte Woche bekommen, richtig?
Mhm. Per Audiokommentar.
Soll ich den jetzt abspielen oder willst du erst sagen, wer es ist?
Ja, stimmt, weil sie es nicht sagt im Dings. Es ist Jule, also Frau Nachti, die vor ein paar Folgen, oder? Wie lange ist das her?
Ja, das jetzt schon ein bisschen länger, aber ja, ist noch nicht so.
Ich wäre es gestern gewesen, aber es ist wahrscheinlich ein halbes Jahr her oder so.
Als ich weg war, genau.
Ja, hier zu Gast war und mit uns eine Folge aufgenommen hat. Und die ja auch auf die immer Verlass ist. Oder wenn auf jemanden Verlass ist, dann auf sie, das Wort zu lösen. Dann hat sie die letzten Wochen allerdings ein bisschen geschwächelt.
Plötzlich doch kein Verlass mehr oder wie oder was. Also jetzt genau. Fällt dein Gartenhaus zusammen.
Nee, ich sage, wenn auf jemanden Verlass, dann auf sie.
Ach so, okay.
Genau, aber jetzt ist sie wieder da.
Genau.
Kick it.
So, ich hasse Sprachnachrichten, aber ich sitze im Auto und höre euren Podcast. Ich muss ja mal sagen, dass ich immer überlege, ob du eigentlich wirklich so redest oder ob es jetzt das untergegangene Wort war. Ich bin mir immer nicht sicher, aber ich glaube, diesmal ist es waglich in Folge 848. Es wäre schön, wenn ich endlich mal wieder lösen könnte.
Ja, siehste?
Ja, liebe Jule, du hast natürlich vollkommen recht. Es ist... Deswegen mache ich ja diese Rubrik, weil das grundsätzlich schon auch zu meinem Sprachgebrauch passt, diese untergegangenen Worte zu benutzen. Aber waglich hat vorher nicht zu meinem Wortschatz gehört, aber es ist eigentlich ein schönes Wort, das heißt gefährlich. Und ich habe es letzte Woche an, ich glaube, zwei verschiedenen Stellen untergebracht.
Du hast doppelt benutzt, ja.
Ich habe es doppelt benutzt, genau. Ich habe es einmal benutzt, bei dem Alkoholikerfilm, dass Alkohol waglich ist. Und dann habe ich es benutzt in unserem Hauptfilm Eifersucht, bei dieser Schießerei im Hafen, dass die sich in eine wagliche Situation begeben. Eben diese Schießerei.
Ja.
Sehr schön.
Also volle vielen Punktzahl Dank fürs Lösen.
Fürs Lösen. Genau. Das ist ja immer sehr schön. diese Vermutung, dass du einfach vielleicht auch so grundsätzlich so sprechen könntest.
Redet der jetzt so seltsam oder?
Es hat schon einen wahren Kern. Also.
Auch bei als Podcast-Hörerin in einem Podcast die Sache zu eröffnen mit ich hasse ja Sprachnachrichten. So ein Podcast ist doch auch nur eine riesige Sprachnachricht. Wenn meine Frau sich lange Sprachnachrichten mit anderen Menschen hin und her schickt, Dann dann irgendwie, manchmal hält sie mir das dann hin und sagt, hier, hör dir das selber an, du willst doch jetzt wissen, was die gesagt hat, dann kannst du hier, da ist es, ja. Und dann gucke ich da drauf, 6:49
Boah,
oder so. Und nee, ich habe jetzt keine Lust, diesen Podcast zu hören, sage ich dann auch immer, ich bezeichne das dann auch immer extra. Schickt ihr euch Podcasts hin und her, die nur einen Hörer oder eine Hörerin haben. Ist doch auch nicht Sinn der Übung. Aber am Ende kommt das wie ein Bumerang dann immer zurück, wenn sie dann sagt, Quatsch hat 3 Stunden ins Netz. Wer soll sich das denn anhören? So, ja, Punkt, ja, point taken. Was soll ich sagen?
Ja, nur mit dem Unterschied, dass man bei der Sprachnachricht ja genötigt wird, sie anzuhören. Beim Podcast kann man sich ja dagegen entscheiden. Ja, bei der Sprachnachricht, die kommt ja schon so mit dem Unterton, hör dir das an, die Information ist für dich, du sollst sie hören.
Ja, das ist wahr.
Ich hatte mal ein Tool, wo du die Sprachnachricht irgendwie auch zu KI schicken konntest und dann hat er dir den Text zurückgegeben. Das fand ich immer sehr praktisch.
Ja, ist cool.
Ich verstehe das auch nicht, warum die Leute das nicht eher machen. Also ich diktiere auch ganz oft Nachrichten, die ich verschicke, aber halt über diese Diktatfunktion. Also ich rede dann rein und das Ding schreibt mit und klar, das musst du dann nochmal gegenlesen. Aber da kannst du dann auch wiederum den ChatGPT-Tastatur nehmen und sagen, hier, mach das mal richtig, das ist ein bisschen wirr geworden. Und dann destilliert er da vielleicht nochmal so raus, was du eigentlich sagen wolltest. Ja. Und dann ist das sehr viel versendbarer und dann halt am Ende wieder Text. Finde ich dann, also.
Ja. Ja, Sprachnachrichten verschicke ich eigentlich nur quasi als Videonachricht, wenn meine Kinder irgendwie ihren Freundinnen Botschaften schicken möchten. So, hier möchtest du mich mal besuchen kommen oder ich freue mich, wenn wir das und das machen. Möchtest du das dem jetzt sagen? Ja, komm, wir machen ein Video. Und dann schicke ich sowas. Dann kommen immer lustige Videos zurück. Das ist immer sehr lustig.
Das mache ich nicht. Nee, also ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht 3 Sprachnachrichten verschickt oder so. Und das waren dann Antworten auf Sprachnachrichten, weil ich ja bei Bob gelernt habe, man darf das Medium nicht brechen.
Und sehr richtig.
Der Trick ist doch, die Leute zu trollen. Dann genau ja, das zu tun.
Ich habe bei Julia allerdings jetzt auch das Medium gebrochen.
Getrollt.
Getrollt.
Naja, du hast ihr ja quasi hier in diesem langen Podcast dann wieder geantwortet.
Richtig,
quasi
mit einer, stimmt. Ich
mit einer 2-Stunden-Sprachnachricht.
Stimmt.
Ja, auch Regeln sind ja auch dafür da, gebrochen zu werden. Aber ich finde, man sollte die wenigstens kennen, diese Regeln. Ja, damit genau. Kann man sich bewusst entscheiden, sie kaputt zu, sie zu übergehen oder es eben zu lassen. Aber ich kann es nicht leiden, schickst irgendeine Nachricht raus und was zurückkommt, ist ein Telefonanruf, so da platze ich.
Ja, das stimmt. Ja, obwohl es manchmal hat das ja schon auch, also.
Ja, also gerade.
Ja, manchmal ist die dann, schon weil du stellst eine Frage und die Frage braucht einen Satz und die Antwort ist aber ein bisschen komplexer, dann ist es eben doch manchmal einfacher, schnell anzurufen. Aber du weißt ja nicht, ob derjenige dann gerade Zeit hat zu telefonieren und so. Das ist halt immer, ich meine, telefonieren ist halt per se eigentlich schon ziemlich übergriffig.
Oder es kommt auf die Laute drauf an, dass man die richtig hört. Wir haben ja die Woche eine gemeinsame Sprachnachricht erhalten, wo es halt total wichtig war, dass es eine Sprachnachricht ist, weil Geräusche vorgemacht wurden.
Ja, richtig.
Die, was ich am meisten an Sprachnachrichten nicht verstehe, ist aber auch diese Haltung des Telefons, dass das immer so.
Das verstehe ich auch nicht.
Dass es so vor dem Gesicht gehalten ist, würde ich nie tun. Ich habe jetzt vor kurzem in einer Arztpraxis im Wartezimmer gesessen. Und da sind Leute, die dort mit ihrem Handy Sprachnachrichten nicht nur versenden, sondern auch bekommen. Und die, bei denen sie die bekommen, da halten sie sich nicht das Telefon ans Ohr, so wie wir das als Kinder gelernt haben, wie man sich ein Telefon ans Ohr hält, sondern genauso, wie man das sieht. Und der Typ war, ja, ich würde sagen, der war nicht ganz mein Alter, aber da fehlte nicht viel. Der war mit Sicherheit Ende 30, vielleicht sogar Anfang 40. Und aber der hat offensichtlich dieses Sprachnachrichten-Game voll mitgespielt und hat dann das Handy auch so, dass er das Display noch so, also es wird ja nicht wie so gehalten, wie wenn man was liest. Es wird so in so einem 45-Grad-Winkel so schräg weg nach vorne, dass man das Display auch nicht mehr richtig erkennen kann und man hält sich das dann auch zu nah vors Gesicht. Das, also ich bin da zu weitsichtig für, um dann noch was zu erkennen.
Das und, nächste Thema.
Ja, so wird das hingehalten. Also da könntest du es dir eigentlich auch direkt ans Ohr halten, weil das, mit dem Display machst du jetzt eh nichts mehr, so wie du das Ding hältst. Und dann hält er das da so, aber dann halt den Lautsprecher an, sodass das Wartezimmer, wo noch 10, 15 andere Leute gesessen haben und gewartet haben, einfach dann mithört.
Schalt werden.
Und dann versendet er das die Antwort wieder. Da hörst du natürlich dann sowieso zwangsläufig zu. Also da fehlt mir, da bin ich alter weiser Mann, da komme ich nicht mehr mit.
Verstehst du?
Da kannst du ruhig sagen. Da sitzt ja, also das wäre mir. Also selbst wenn es jetzt nichts um was Hyperprivates geht, das wäre mir einfach zu blöd. Also vor allen Dingen, du sitzt in einem scheiß Wartezimmer, du hast doch eh nichts zu tun, dann tippt es doch einfach. Himmel, Herr Gott, noch eins. Kann nicht so schwer sein. Und selbst wenn du unbedingt sprechen willst, dann lass es diktieren. Aber dadurch, dass die Antworten immer als Sprachnachricht kamen, nehme ich an, dass er das nicht gemacht hat. Weil, gut, das sehe ich ja nicht, aber das klang nicht so, als würde er da jetzt oder danach noch irgendwas redigieren oder so, sondern er hat einfach senden und weg war das.
Ja.
Fragezeichen.
Wo man natürlich auf jeden Fall eine Sprachnachricht senden sollte, ist, wenn man einen Audiokommentar in den Sneakpot schickt. Also ja, Jule, du hast alles richtig gemacht. Nicht, dass das hier falsch rüberkommt.
Ja, absolut. Wir hatten ja ganz früher, könnt ihr euch noch erinnern, hatten wir diese
Audioboos, ja.
Das gibt's auch lange nicht mehr schon, diese Seite. Das ist alles long gone. Da hatten wir ja schon mal Hörer und Hörerinnen aufgefordert, Sprachnachrichten zu schicken. Und heutzutage haben wir es einfach, ja, jetzt wollen wir natürlich unsere Telefonnummern hier nicht an die große Glocke hängen, aber Jule hat sie halt und dann kann man sowas machen.
Genau.
Von daher, ihr könnt aber auch jederzeit natürlich einfach eine Sprachnachricht aufnehmen und das dann in eine Mail sharen auf euren Telefonen und dann einfach audionachricht@sneakpot.de ganz klassisch so E-Mail, so Oldschool Boomer-Medium.
Kommt kannst auch nicht an. Direkt in die Sendung hochladen, das geht noch nicht.
Boomer Medium.
Ja. Egal, moderiere uns einmal hier raus aus dieser Kapitel.
Ja, Bobo, ja, genau. Du bist leider schon wieder dran.
Ach ja.
Du müsstest nämlich noch ankündigen, was wir die nächste Woche denn schauen werden.
Das ist einfach diesmal.
Wenn wir eine neue riesige Sprachnachricht aufnehmen.
Echt, das ist einfach? Wow.
Das ist total einfach.
Zu welchem Kanal gehen wir denn?
Wir gehen zu Netflix.
Zu Netflix. Und oh, Christoph, hast du gesehen, diplomatische Beziehung geht weiter ab Donnerstag.
Ja, habe ich gesehen. Cool.
Ja, aber jetzt müssen wir erstmal einen Film haben. Und dazu gehen wir in die Science Fiction. Und es wird ja jetzt auch kälter draußen. Es wird quasi Winter. Die Welt verwandelt sich in ein Frozen Empire. Wir gucken den neuen Ghostbusters.
Oh.
Ja.
Der ist mir gestern auch irgendwie über den Weg gelaufen. Jetzt wird er mir wieder nett angezeigt.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals einen Ghostbusters-Film gesehen habe.
Ja, dann kannst du ja glaube bei Beverly Hills Cop auch dann nochmal so das, das Grand
einmal kurz. Dings.
Einmal kurz, so du, aber wenigstens den ersten
irgendwie ganz gucken. Wenig Lust.
Der erste ist schon.
Wie heißt der? Ghostbusters Frozen Empire.
Genau,
mit 2024
mit okay. Paul Rudd.
Okay.
Ja. Familienabenteuerfilme. Nostalgisch, originell, aufregend.
Hast du alle gesehen, Ghostbusters?
Nee. Ich glaube, ich habe den mit den Frauen, es gab doch jetzt irgendwie so ein Ghostbusters, ja. Wo das Team nur aus Frauen bestand, den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Und wenn es noch einen neuen gab, habe ich den, glaube ich, auch nicht gesehen.
Ja, ich glaube, es gibt noch einen neueren, meine ich.
Ja, so.
Aber dünnes Eis.
Nee, also ich habe die auf jeden Fall diese ja, die Originalen halt mit Bill Murray und so. Wie viel gab es davon? Weiß ich auch nicht aus dem Kopf.
Wahrscheinlich drei. Es gibt doch immer drei, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Vermutlich, ja. Bob, möchtest du noch das Spiel machen, was der Christoph letzte Woche gemacht hat und ich in der Woche davor? Kurz vorhersagen, wie viele Punkte wir geben?
Ah, okay. Ich habe ja keine Ahnung, wie gut der insgesamt ist. Aber ja, gut, dann versuche ich das einfach mal. Also,
das kann ich dir auch gleich sagen. Also.
Fragst du gerade deine KI oder was?
Das ist schon fertig.
Achso.
Geilo.
Sehr gut.
Das Genre ist Adventure, Comedy, Fantasy und Sci-Fi.
Also, okay, ich vermute, Christoph wird das Original nochmal gucken, wird damit überhaupt nichts anfangen können und wird den neuen so Mittel finden und gibt 4,5 Punkte. Stefan findet das ein bisschen besser, weil er den alten gesehen hat, hoffe ich, nehme ich an.
Mhm.
Und wird deshalb so ein bisschen mehr Nostalgie verspüren und gibt 6 Punkte und ich gebe auch so 6 Punkte.
Okay.
Warum, weiß ich noch nicht so genau.
Mein Machine Learning Modell sagt vorher, dass der Christoph 6,7 Punkte gibt, IMDb übrigens 6,1. Die hohe Werte kommt bei dir von Paul Rudd.
Das ja, das kann sein.
Plus 3,2 Punkte basierend auf 6 Filmen, die du hast.
Ja, Paul Rudd finde ich meistens gut.
Genau, sonst gibt's für alle Genres eher Abzüge, weil du die niedriger bewertest als auf dem IMDb. Der Bob gibt 5,9.
Hey, das ist 0,1 neben dem, was ich gerade gesagt habe.
Ja, wow, und bei mir 6,2.
Auch
ja, nicht. Ich habe auch Bonuspunkte für Paul Rudd und Fantasy und Sci-Fi.
Und bei mir, wie ist bei mir die Wertung?
Bei dir ist nur Abzüge. Fantasy-Abzüge, Paul Rudd-Abzüge. Adventure-Abzüge, ja, aber immer nur so 0,4, 0,3, 0,4.
Fantasy-Abzüge finde ich vollkommen gerechtfertigt, das ist so. Paul Rudd hätte ich jetzt gesagt, ja, pf, okay, der kann schon, da habe ich keine strong feelings. Okay.
Ich mache mal dann hier so einen Screenshot und schicke euch den.
Bin sehr gespannt, ja.
Wenn du willst, kannst du den ja auch mal auf die Webseite stellen.
Zum Artikel, zu Artikeln.
Ja.
Sehr schön.
So.
Ja, dann. Haben wir unsere Kapitel diese Woche abgehakt. Stefan pöbelt einfach noch ein bisschen in meine Abmoderation rein, weil er mit seiner Technik schlägt. Weißt du, erst programmiert er hier mit der ganz blutigen Kante entlang vorne an hier mit KI und allem und macht hier totale Hightech. Und dann scheitert er an WhatsApp. Schapöchen. Ja.
So, jetzt habe ich es euch geschickt.
Ja, das sieht fantastisch aus.
Ja.
Die UI ist wirklich beeindruckend. Schöne Konsolen-App.
Jo.
So macht man das. Ja, so würde ich das genau, so würde ich das auch machen.
Jetzt kommen die Daten raus, die ich haben will und schön machen. Das kann ich Ihnen ja dann in der nächsten Runde sage ich hier, jetzt nehmen wir das mal und machen das nochmal hübsch.
Mach dann mal eine iOS-App drumrum. Und dann,
das wär bam. Cool. Das wäre eigentlich cool.
Dann flasht er dir da was hin, ja.
Genau. Gibt es den offiziellen Sneakpot-Vorhersage-Tool, wo jeder sich die App runterladen kann? und einfach sich überlegen kann, was wir da geben können. Ich denke, es wird auch 2 Downloads geben oder so.
Ja, mindestens.
Na, das ist mir die Aufwand ein bisschen groß.
Aber das macht die KI quasi für umsonst. Was nicht umsonst ist, ist, wenn ihr hier reinhört in diese Sendung, weil das ist hoffentlich unterhaltend. Das soll es zumindest sein. Auf sneakpot.de könnt ihr die Kommentare abgeben oder jetzt auch neu bei Spotify kann man auch kommentieren. Ich wurde heute eine Mail bekommen als Spotify Podcaster, der wir ja offensichtlich sind oder der ich ja bin, weil ich da das Ding angemeldet habe. Irgendwie gibt's jetzt bald Wrapped 2024 und ich muss meine Show darauf vorbereiten und deshalb kann ich irgendwie alle Kommentare auf Spotify angucken. Habe ich kurz angeklickt, haben wir genau 0 Kommentare. Also läuft.
Sehr gut.
Daher, wenn ihr da vielleicht mal aushelfen wollt, so ein paar Loblieder in den Spotify-Kommentaren singen. Was auch immer das bringt, weiß ich nicht, aber wir werden es lesen und das würde uns freuen. Und ansonsten schaltet ihr einfach nächste Woche wieder ein, wenn wir über Ghostbusters reden. Und bis dahin, eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.